Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schusseinpur und ein Gast, auf den wir uns sehr, sehr, sehr freuen seit Wochen, Dr. Michael Nehls. Michael, ich grüße dich ganz herzlich.
Ja, schön, dass grüß du dich. Ja,
genau.
Vielen Dank.
Ja, und auch hallo,
schön, dich kennenzulernen.
Also wir sind wirklich, wir sind beides, man sagt das, glaube ich, heute Fanboys, weil es mit so viel in Verbindung kommt, nachdem wir selber streben, auch in unserem Podcast. Wir sprechen ja öfters mal über Life-Hacking, auch so ein neuer Begriff. Wie kann man quasi ein paar Drehschrauben bewegen?
Genau, oder Biohacking auch.
Oder Biohacking, ja genau, das ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Mhm. Bevor wir aber anfangen, man könnte so viel sagen, weil dieser Mann auch schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht hat. Ich möchte mal ganz kurz vorlesen, mit wem haben wir es hier heute zu tun. Also, du bist promovierter Mediziner, habilitierter Molekulargenetiker und dein Arbeitsschwerpunkt ist die Immunologie. Also all das, was auch während der Corona-Pandemie sehr, sehr relevant war. Da hat man ja immer gesagt, der darf nicht darüber reden, das ist nicht sein Fachgebiet, du darfst darüber reden, richtig?
Ja, also Immunsystem. Ja, reden darf da eigentlich jeder drüber, also den Mund verbieten lassen würde ich mir nicht, auch wenn da was anders stehen würde.
Ja, okay. Ja. Es geht bei dir alles rund ums menschliche Immunsystem, das ist auch ein wichtiger Teil heute, über den wir sprechen wollen, der sehr, sehr interessant ist. Du hast als Grundlagenforscher verschiedene genetische Ursachen und diverse Krankheiten seit Jahren erforscht. Du sprichst sehr viel über Alzheimer und Demenz, hast darüber auch schon, ja, Bücher geschrieben.
Die ersten zwei sind das.
Also beispielsweise das hier ist ein sehr interessantes Thema zum Omega-3, das wir uns gerne anschauen können. Dann die Alzheimer-Lüge hier, ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich hatte auch die Freude, hier auch noch Alzheimer ist heilbar. Das war zum Beispiel so eine Aussage, die ist bei manchen ein bisschen bitter aufgestoßen.
Ja, da hat der Untertitel gefehlt.
Ja, ach so, rechtzeitig zurück in ein gesundes Leben. Ja,
ja, das Wort rechtzeitig, das ist ganz, ganz wichtig, weil man kann es wirklich nur in Frühphase machen. Und in der Frühphase ist es umkehrbar, das ist bewiesen, aber eben nicht mehr dann, wenn die Demenz so weit fortgeschritten ist. Also sagen wir so, in der Frühphase ist man noch gar nicht dement, da hat man nur Orientierungsprobleme, weil der Hippocampus ist betroffen, Ortszeitgedächtnis. Mhm. Da ist es noch komplett revertierbar, weil der Hippocampus regenerieren kann. Aber wenn dann die Krankheit den Hippocampus sozusagen verlässt und andere Bereiche des Gehirns betrifft, dann ist es schwierig. Ähnlich wie bei Diabetes, der ist im Frühstadium heilbar, vollkommen heilbar. Typ 2 Diabetes meine ich jetzt, nicht Typ 1, der eine Autoimmunkrankheit ist bei Kindern, aber der Typ 2 ist komplett heilbar. Wenn allerdings aufgrund des Typ-2-Diabetes ich schon eine Amputation von meinem Bein habe oder mein Augenlicht verloren habe, dann ist das natürlich nicht mehr regenerierbar.
Okay, verstehe. Ja.
Da muss man auch ganz kurz nochmal einhaken. Diese Begriffe Demenz oder Alzheimer sind immer so schwere Begriffe, deswegen ganz simpel ausgedrückt, da geht es einfach um die kognitive Leistungsfähigkeit, die dann absteigt, heruntergeht. Da spricht man auch oft von, also hat man in der Vergangenheit zumindest, von Altersweisheit gesprochen, die jetzt aber dann verloren geht, dadurch, dass der Hippocampus richtig dann einfach unter einem konstanten Angriff ist, beziehungsweise decline ist.
Ja, im Prinzip, ich spreche dann immer von Seniorität, die man früher noch hatte. Der Senior war ja eine Person, eine Respektsperson. Und die Seniorität ist heute eigentlich leider immer mehr und mehr die Senilität, die den Begriff ersetzen muss. Und das ist schade.
Stichwort Joe Biden. Ja. Joe Biden war sehr, sehr schlagfertig, als er noch jünger war, vor allem im amerikanischen Parlament. Da gibt es ja Videos von ihm. Und wenn ich das so mitbeobachte als jemand, der 25 Jahre alt ist, bin ich besorgt, weil für mich persönlich mein ganzes Leben lang war eigentlich meine Nummer eins Priorität und das, was mir am wichtigsten war, mein Kopf und deswegen, also mein Gehirn. Deswegen habe ich auch nie Drogen genommen, weil ich immer Sorge hatte, dass irgendwelche Drogen irgendwelche Einflüsse auf die Entwicklung meines Gehirns haben. Und jetzt sehen wir es ja aktuell mit dem gesamten Decline an, wie kann man sagen, also der Rückgang an kognitiver Fähigkeit bei den Menschen durch Dinge wie Social Media oder TikTok oder andere Dinge, wo ständig geswiped wird. Das hat ja auch irgendwo Einfluss. Da würde ich gerne mal dann gleich nach der Einleitung mit Ihnen drüber reden. Und ich glaube, das betrifft jeden hier, weil wir haben hier wirklich jemanden mit Ihnen da. Das würde ich gerne mal hier vorlesen, Philipp. Sie arbeiten als Grundlagenforscher oder haben als Grundlagenforscher in die genetischen Ursachen vieler Krankheiten und das sowohl an deutschen als auch an internationalen Forschungseinrichtungen entschlüsselt. Und sie haben zwei ihrer Entdeckungen, die sie veröffentlichen, in Zusammenhang mit verschiedenen Nobelpreisträgern und die Entdeckung eines weiteren Schlüsselgens für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems, die vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt wurde. Also wir haben hier jemanden, der wirklich Ahnung vom Thema hat. Und das, deswegen ist es besonders interessant und spannend für mich, weil diese Themen mich selber extrem schon immer interessiert haben. Und ich glaube, die meisten auch interessieren sollten und müssen.
Ja, sollte es wirklich, weil der Alzheimer schlägt immer früher zu. Und zwar dramatisch früher. Also während früher war es zum Beispiel so, ich habe im Medizinstudium noch gelernt, Alzheimer ist eine Krankheit, die ab 65, da hegt man dann den Verdacht, wenn jemand kommt mit Gedächtnisstörung, 65 muss er sein, dann ist da mal Vorsicht geboten. Es gibt Fälle unter 65, aber die haben nur 1% ausgemacht. Und da hat man meistens dann auch Gene gefunden, die mutiert sind, die diesen Prozess beschleunigen. 1% aller Fälle waren also unter 65. In der Zwischenzeit sind es 20%. Und ansteigend. Das heißt, nicht mehr 65-Jährige kriegen Alzheimer, ein höherer Prozentsatz mit 55, mit 45, mit 40. Also es kommt immer, immer früher, weil eben Alzheimer, und das ist eben die Alzheimer-Lüge, die ich da mal beschrieben habe in dem Buch, der Titel ist dann eben entsprechend auch, die Alzheimer-Lüge besteht eben darin, dass wir sagen, diese Korrelation mit dem Alter sei eine Kausalität. Was natürlich dann auch impliziert, wir können gar nichts gegen Alzheimer machen, außer Selbstmord begehen, weil alt werden wollen wir ja, aber wenn Alzheimer unvermeidlich ist, was soll man tun? Ist ja mit dem Alter kausal verbunden, das ist aber eine Lüge, es ist korreliert nur. Eigentlich ist Alzheimer eine Krankheit, die durch unseren Lebensstil kommt, der immer ungesünder wird. TikTok ist eine Möglichkeit. Und wenn wir eben dann mit dem Alter sozusagen oder mit zunehmenden Jahren ungesund leben, dann wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns immer mehr und mehr beeinträchtigt. Der Hippocampus ist unser empfindlichstes Organ im Gehirn. Deswegen ist auch der Alzheimer die dominante Form der Demenz. Es gibt ja verschiedene Formen, aber in der Zwischenzeit die dominierendste Form der Demenz. Was erstaunlich ist, als Alzheimer sie entdeckt hat 1906, war das eine Rarität, die selbst 30 Jahre noch nicht mal in Lehrbüchern der Neurobiologie oder Neuropathologie hineingefunden hat. 1930, 1940, also 20, 30 Jahre später, gibt es keine Einträge zu Alzheimer. Man kannte Alzheimer gar nicht. Und heute ist es die häufigste Form, dritthäufigste Todesursache in Europa.
Unglaublich.
Also es ist eine Wahnsinnsentwicklung und die hat nichts mit dem Alter zu tun.
Genau. Das ist nämlich, glaube ich, ein Aberglaube, weil es gibt einen großen Unterschied, das kommt auch aus der Finanzwelt, zwischen Korrelation und Kausalität. Also was ist der Grund und womit korreliert etwas? Mhm. Und klar kann es mit dem Alter korrelieren, weil dann andere Faktoren zusätzlich dazu beitragen, dass es amplifiziert wird. Also dass es sich beschleunigt. Und da sprechen wir jetzt, um es in simplen Worten auszudrücken, um den kognitiven Rückgang. Mhm. Okay? Ganz simpel ausgedrückt, wenn du das Gefühl hast, du warst mal leistungsfähiger in deinem Gehirn oder du hast das Gefühl, du bist nicht an der Spitze mit deinem Gehirn und du weißt nicht warum, dann könnten die Gründe dafür Dinge sein, die sie in dem Buch genannt haben oder werden es wahrscheinlich sogar sein, vermutlich, und nicht das Alter oder andere Faktoren, sondern es kann auf die Nahrung zurückgreifen, es kann auf die, wo man sich aufhält, wie man sich aufhält, mit was man sein Gehirn zuklustert und so weiter. Und genau das ist ja das Interessante. Deswegen finde ich auch, muss man das über diesen Begriff Alzheimer drüber stülpen. Es geht um kognitive Leistungsfähigkeit und die ist relevant für jeden Menschen, weil jeder von uns, egal wie alt, egal wie jung und egal mit welchem Hintergrund, will, dass dein Gehirn möglichst effektiv arbeitet, weil du dann nicht nur mehr schaffst in deinem Leben, sei es auf privater oder beruflicher Ebene, sondern eben auch glücklicher sein kannst.
Ja, absolut. Und das Schlimme ist an der Geschichte, es geht ja nicht nur ums Individuelle, leider. Wenn es nur das Individuelle wäre, könnte ich ja sagen, naja, selber schuld irgendwie. Das heißt, selber schuld ist man nicht, man ist ja falsch informiert. Deswegen klären wir hier auf. Also Schuldfrage gibt es da nicht, aber das wird mir oft vorgeworfen. Also als die Alzheimer-Lüge rauskam, hat mir die Bayerische Alzheimer-Gesellschaft vorgeworfen, indem ich jetzt aufkläre, dass Alzheimer eine Folge eines ungesunden Lebensstils ist, würde ich sozusagen jetzt den Alzheimer-Patienten vorwerfen, sie wären selbst schuld dran. Also um sozusagen mich schlecht zu machen. Ja?
Unnötige Schuldfrage.
Ja, das ist natürlich vollkommen unnötig, weil wenn wir nicht wissen, was die Ursache ist und die nicht offen drüber reden, können wir es nicht vermeiden. Und es ist ja vermeidbar. Das ist ein Riesenproblem, aber das ist das individuelle Problem. Ich sehe aber auch noch ein gesellschaftliches Problem. Wenn die Leistungsfähigkeit, die mentale der Gesellschaft, wo bleibt dann noch die Demokratiefähigkeit?
Absolut. Du musst begreifen können, was mit dir passiert, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und du brauchst eine möglichst große Perspektive, damit deine Leistungsfähigkeit in Sachen Entscheidungsfindung auch irgendwo auf einer rationalen Ebene passiert. Und das ist ein Problem, was wir aktuell oft sehen. Also ich will da auch gar nicht irgendwie mich auf eine politische Seite setzen oder so. Aber man kann ja zu den Wahlkampf-Rallies in Amerika gehen, auf Seiten der Demokraten, aber auch auf Seiten von Donald Trump. Und man fragt die Leute, warum wählst du denn eigentlich diese Person? Was ist dein Lieblingspunkt bei Kamala Harris? Ja, keine Ahnung, sie ist eine Frau. oder bei Trump umgekehrt. Und da muss man sich dann darüber bewusst sein, du bist als Mensch zu viel mehr Leistung fähig und dass dein Gehirn nicht in der Lage ist zu wissen, warum es eine Entscheidung fällt, die so relevant eigentlich ist, ist schon ein sehr bedrohliches
Ding. Emotionale Entscheidung. Die meisten Leute in der Masse, würde ich sagen, werden durch Emotionen abgeholt. Mhm. Also sie haben ein Gefühl. Das ist ja beim Verkäufer oft auch mal. Ein richtig guter Verkäufer verkauft nicht sein Produkt, sondern sich selbst durch Emotionen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist der Aufstieg von Populismus auch in Verbindung mit einem Abstieg der kognitiven Leistung steigt der Populismus,
klar,
weil die Leute, wenn sie auch nicht, genau, mehr so scharf sind im Denken, auf Emotionen reagieren sie vielleicht jetzt noch besser quasi.
Also, ja, die haben gar keine Chance, anders zu reagieren.
Ja, richtig, genau.
Hat ja nichts mehr übrig.
Es wird ein bisschen tierischer, würde ich sogar sagen. Im Sinne
banaler.
Von, ja, es ist banaler.
So ein bisschen primitiver.
Halt auch, wenn wir so einen alten Film von Louis de Funès anschauen, wo er auch immer so emotional reagiert hat, das ist ja dann quasi die heutige Reaktion der Leute, dann, wenn einer laut schreit oder eben auf gewisse emotionale Dinge anspricht, dass die Leute dann dadurch besser reagieren?
Ja, absolut. Ich meine, ihr kommt ja beide aus der Wirtschaft, so wie ich es gesehen habe. Und da gab es den Wirtschaftsnobelpreis 2002 für Daniel Kahneman, einen Psychologen. Und der hat ja praktisch zwei Denksysteme definiert, wobei ein Denksystem das schnelle Denken gar kein Denken ist, sondern einfach nur reflektorisch handeln, emotional handeln, ohne nachzudenken handeln. Also es ist wirklich kein Denken. Und für das eigentliche Denken, das System 1, wie er es nennt, System 2, wie er es nennt, müssen wir wirklich nachdenken, brauchen mentale Energie. Und die fehlt den Leuten, wenn zum Beispiel der Hippocampus schrumpft. Der Hippocampus, anstatt zu wachsen, was er könnte lebenslang, anfängt zu schrumpfen, weil wir eben uns ungesund ernähren, uns zuballern mit idiotischen Informationen, die
Information Overload.
Information ist Overload, real, der auch Stress verursacht. Mhm. Ja, gerade sozialen Stress, Kinder leiden ja darunter, ne, wenn sie praktisch über die Likes in sozialen Medien sozusagen ihr Ich definieren und ihren Selbstwert definieren. Und wenn das ausbleibt oder wenn man dann gemobbt wird sogar im Internet, dann führt das zu psychischem Stress. Psychischer Stress führt zur Ausschüttung im Gehirn von Substanzen, die eine sogenannte Neuroinflammation machen und die blockiert das Wachstum des Hippocampus, was einen Teufelskreis auslöst, der nicht nur in Depressionen und Angstsymptomatiken endet, sondern langfristig eben auch in Alzheimer.
Können wir ganz kurz mal auch für die Leute, Hippocampus, das wird für viele Leute ein neuer Begriff sein, das hast du auch hier in deinem jetzigen Bestseller, das indoktrinierte Gehirn, mit dem er übrigens auch bei Tucker Carlson war in den USA. Was ist der Hippocampus? Warum ist es überhaupt wichtig für uns, dass der funktioniert?
Der Hippocampus ist, ich nenne den immer unsere Autobiografie, also wissenschaftlich würde man ihn als autobiografische Gedächtniszentrale beschreiben. Etwas populärer würde ich sagen, er ist unser Tagebuch. Also der ist unser Tagebuch, wo wir jeden Tag reinschreiben, was wir erleben, was wir fühlen, was wir denken. Also unser ganzes Leben wird sozusagen dort reingeschrieben und weil der Hippocampus hat eine gewisse Größe, er ist nicht besonders groß, also muss man das Glas ausstellen, so zwei Daumen groß im Prinzip hier in dem Schläfenbereich. Wir haben zwei davon.
Ach, wir haben zwei,
okay. Wir haben zwei. Ich spreche immer von dem Hippocampus, weil die Hippocampi, das macht es mir natürlich so, es ist nicht so geschmeidig, aber wir haben zwei davon, ne? Jeweils einen, wie jeder gute Computer.
Hier, oder?
Ja, hier im Schläfenlappen, ne? Okay. Da sind ja die Schläfen und da hinten dran sind die Lappen vom Großhirn, also vom Neokortex. Das ist das, wenn man hier oben aufmachen würde, sieht es so aus wie eine Walnuss. Das ist der Neokortex. Neo, weil er nur bei Säugetieren vorkommt, also neu ist in der Evolution. Mhm. Säugetiere waren die letzten sozusagen in der Evolution der Tiere, die entstanden sind, deswegen Neokortex. Und der Hippocampus, den haben alle Tiere, also alle Vierbeiner, auch Vögel haben ihn. Und deswegen nennt man ihn den Archekortex, die ursprüngliche Hirnrinde. Und der Neokortex ist dann so wie so ein Hefeteig drüber gequollen in der Evolution. Und ganz innen drin versteckt, so eingeringelt, ist diese daumengroße Struktur, die aber alle Tiere brauchen, weil alle Tiere müssen sich merken, wo habe ich was erlebt, wo habe ich Fressen gefunden, wo ist ein Fressfeind. Natürlich, was habe ich erlebt, Fressfeind oder Nahrung. Wie hat sich's angefühlt? Welche Emotion war dabei? Habe ich mich gut gefühlt? Will ich da wieder hin? Habe ich mich schlecht gefühlt? Muss ich es vermeiden? Und diese Information speichert der Hippocampus. Und das ist überlebenswichtig für jedes Tier. Es muss wissen, wenn es auf Beutesuche geht, wie es wieder zurück zum Nest kommt, sonst überleben die Nachkommen nicht. Der Hippocampus ist das entscheidendste Teil unseres Gehirns fürs Überleben. Und beim Mensch kommen eben die zusätzlichen Funktionen dazu, dass wir eben ihn brauchen zum Nachdenken. Er enthält das psychische Korrelat unserer Resilienz, unserer Fähigkeit, mit Dingen umzugehen, Stress auszuhalten, was sehr wichtig ist, vor allem wenn wir neugierig sind. Und er ist tatsächlich auch das neuronale Korrelat der menschlichen Neugier. Das heißt, ohne Hippocampus sind wir nicht neugierig. Wenn der Hippocampus sein Wachstumspotenzial, und das Wachstum ist ganz wichtig, vielleicht noch ein Satz dazu. Ja, ich habe ihn ja als Tagebuch beschrieben, wenn wir auf die Welt kommen, ist der Hippocampus natürlich klein. Und mit unserem Erfahrungswissen, wenn wir also dann mit der Zeit zu Senioren werden, das kann man auch schon mit 25 oder mit 30, man kann schon Seniorität haben, weil man die Lebenserfahrung eben sammelt und vielleicht mehr hat wie manch 70-Jähriger, dessen Hippocampus schon geschrumpft ist. Also das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Lebenserfahrung, reflektierter Lebenserfahrung. Aber der Hippocampus muss lebenslang wachsen. Und das kann er auch, 1-2% pro Jahr. Die kann er wachsen. Den Prozess nennt man Neurogenese. Und weil es eben das eins, also Neuron ist Nervenzelle, Genesis die Entstehung. Die Entstehung neuer Nervenzellen, die findet nur im Hippocampus statt. Absolut, ist kein anderer Bereich des Gehirns kann im Erwachsenen neue Hirnzellen bilden. Deswegen nennt man das adulte hippocampale Neurogenese.
Nur der Hippocampus.
Nur der Hippocampus. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir geboren werden, haben wir einen kleinen Hippocampus und unser Gehirn weiß ja nicht, wie viel Lebenserfahrung wir sammeln, wie alt wir werden. Und deswegen muss unser Tagebuch jeden Tag eine neue Seite kreieren. Und dafür ist die adulte hippocampale Neurogenese. Die kreiert jeden Tag eine neue Seite in unserem Tagebuch, die wir da beschreiben können. Wir hatten keine neuen Seiten kreiert, weil wir ungesund leben, weil wir zu viel Stress haben, TikTok, Mobbing, was auch immer. Wenn wir zu viel Stress haben, sozialen Stress, bleibt die Neurogenese aus. Keine neuen Seiten werden kreiert. Und da passieren zwei Dinge. Neue Erfahrungen überschreiben die alten, weil wir können uns trotzdem noch Sachen merken, aber wir müssen die schon beschriebenen Seiten benutzen. Das heißt, mit den neuen Informationen werden alte gelöscht. Ein Riesenproblem, was ich beschrieben habe, im indoktrinierten Gehirn. Und das noch Schlimmere ist, ein Hippocampus, der nicht wächst, der schrumpft. Das heißt, wir haben eine Schrumpfungsrate in unserer Gesellschaft, anstatt 2% Wachstum, 1,4% Schrumpfung. Und ich bin ziemlich sicher, die Schrumpfungsrate hat in den letzten 4 Jahren noch zugenommen, weil die Alzheimer-Raten zugenommen haben.
Da müssen wir gleich als nächstes drauf kommen. Aber okay, sehr, sehr viele interessante Dinge. Zum einen diese Wachstumsrate. Ist die begrenzt? Ist das ein Cap? Oder gibt es Leute, die haben extrem schnell großes Hippocampus-Wachstum? Und kann man das nachverfolgen?
Das kann man nachverfolgen. Es gibt noch keine Biomarker. Man macht das meistens dann im Tiermodell. Man kann aber auch die Volumetrie machen. Mhm. Beispiel.
Und das reine Volumen deutet dann auf mehr Leistungsfähigkeit im
Absolut,
Gehirn?
Genau. Also es gibt dann zum Beispiel
Studien. Eine Kausalität.
Das kann man kausal nachweisen. Es gibt zum Beispiel experimentelle Studien. Da hat man Menschen aus dem Seniorenheim genommen. In den USA ist die Studie durchgeführt worden. Die waren so um die 70 Jahre. Ich glaube, 67 war der Durchschnitt. Sind gefragt worden, wie viel bewegt ihr euch jeden Tag? Und dann haben die gesagt, ja, ein paar hundert Meter. Ja, das hat man also auch ausgemessen so ein bisschen. Und alle, die unter 400 Meter sich bewegt haben und noch keinen nachweisbaren Alzheimer hatten, wurden in die Studie genommen. Waren 120. Dann hat man die, was man bei klinischen Studien gemacht, sie randomisiert. Eine Hälfte wurde in die eine Gruppe gesteckt, die andere Hälfte in die andere. Die eine Gruppe sollte jeden Tag im Sitzen hier ein bisschen Gymnastik machen. Die andere Gruppe sollte sich jeden Tag eine Stunde bewegen. Was ich in meinem Buch, zum Beispiel jetzt Alzheimer ist heilbar, nachgewiesen habe, ist, dass wenn wir uns bewegen, über ein Dutzend Hormone freigesetzt werden, die uns physisch fitter machen, ja, mehr Herzleistung, mehr Muskulatur. Und alle diese Hormone, Wachstumshormone, Erythropoietin, sind aber gleichzeitig auch noch Aktivatoren der Neurogenese im Hippocampus. Man hat am Anfang die 60 Leute durchgemessen mit MRT, Magnetresonanztomographie, also eine harmlose Untersuchung, Schichten vom Gehirn gemacht. Die Schichten kann man aufeinander lagern, hat man das Volumen vom Hippocampus bestimmt und hat dann gesagt, okay, das ist das Hippocampus-Volumen am Anfang und jetzt nach einem Jahr. Mhm. Am Anfang hatten alle, die beiden Gruppen, war ja randomisiert, gleich großes Volumen. Nach einem Jahr 2% Volumenzunahme in der Gruppe der Bewegten, 1,4% Abnahme. Das heißt, wir haben einen 3,4% Unterschied gehabt nach einem Jahr, nur durch eine Stunde Bewegung.
Und das nur durch eine Stunde Bewegung bei älteren Patienten auch.
Ja,
wohlgemerkt, Altersheim.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, das vergesse ich oft zu sagen, das waren ja schon ältere Menschen.
Genau.
Das waren also Menschen, die zeigen, dass man mit 67 seinen Hippocampus
wieder reversibel
restarten kann. Darauf beruht eben auch die Idee, Alzheimer ist heilbar. Wir können, wenn bei denen jetzt eine Frühphase von Alzheimer schon festgestellt worden wäre, gibt Studien, die zeigen das, könnte man diesen Prozess nochmal beenden.
Das ist hochspannend und da müssen wir unbedingt über die Dinge, die man dann unternehmen kann, um das zu reversieren oder auch eben auch, wenn man das noch nicht hat, um sein Hippocampus-Wachstum zu fördern, sprechen. Eine andere Frage ganz kurz vorher noch. Okay, ich fand den Ausdruck, den Sie gerade gebracht haben zum Thema Weisheit oder Seniorität interessant, dass es nicht darum geht, wie viel Zeit vergeht. Das heißt, jemand, der 80 oder 70 sein kann, ist nicht zwangsläufig jemand, der mehr weise oder mehr intellektuell, man bezeichnet das ja auch als Intellekt, nicht Intelligenz, sondern Intellekt, sondern es hängt mit der reflektierten Lebenserfahrung zusammen.
Genau.
Und die kann jemand, wenn er sehr jung ist, aber sehr, sehr viel durchgemacht hat und viel reflektiert hat, auch haben.
Absolut, absolut. Also ich
und lässt sich das dann aber, und das wäre jetzt die Frage, die ich habe, was ist der Unterschied zwischen reflektierter Lebenserfahrung, die wir dann als Intellekt oder im Hippocampus quantifizieren, und was ist der Unterschied zwischen reiner Intelligenz?
Intelligenz ist nur die Fähigkeit zu reflektieren.
Ah,
okay. Ja, also sag mal, es gibt verschiedene Formen von Intelligenz. Es gibt die soziale Intelligenz, die ist sogar eher im Hippocampus verortet. Also wie gehe ich mit Menschen um? Wie Lebenserfahrung spielt da auch eine große Rolle. Und der reine IQ, das ist im Prinzip nur die Prozessorleistung, die ich habe, die aber nichts damit zu tun hat, ob ich zum Beispiel im Bedarfsfall System 2 einschalte und tatsächlich nachdenke. Haben wir ja gerade bei Covid jetzt erlebt.
Ja, es gibt sehr, sehr, sehr intelligente Menschen, die aber vielleicht einen sehr kleinen oder einen überforderten Hippocampus haben, genau, und dadurch Fehlentscheidungen treffen.
Genau. Wenn der Hippocampus nämlich überlastet ist, zum Beispiel TikTok war ja ein paar Mal das Wort, wenn ich also zum Beispiel meinen Hippocampus mit irrelevanten Informationen fülle, dann ist dieses Blatt, dieses Tagebuchblatt, relativ früh gefüllt, wenn es überhaupt entsteht. Ist gefüllt. Und was ich nachweisen konnte war, und das habe ich beschrieben zum ersten Mal in meinem Buch, das erschöpfte Gehirn, steht da hinten, das erschöpfte Gehirn, da bin ich auf die Suche gegangen nach der mentalen Energie, die wir im Gehirn haben. Mhm. Also Kahnemann beschreibt ja, wir schalten System 2 nur bei Bedarf ein. Also echtes Denken beginnt nur, wenn wir, und da gibt es eine Theorie, das heißt the Predictive Theory of Mind, also unser Gehirn ist praktisch eine Art Glaskugel, also die Vorhersagen macht, und die macht die vollkommen unbewusst. Unser Gehirn arbeitet komplett autark, unbewusst, und mein klassisches Beispiel ist so, es gibt ja diese Street Painter, ne? Man ist ja so gut, die machen da so dreidimensionale Bilder. Und stellen wir mal vor, da wäre jetzt einer gewesen, hätte an dieser Wand eine Treppe hingemalt. Und wenn die gut sind, sieht es wirklich aus wie eine Treppe. Und ich würde es da hinlaufen und würde sagen, die Treppe gehe ich mal hoch. Und mein Gehirn würde gar nicht drüber nachdenken, nimmt die Treppe, natürlich in dem Moment, wo ich mir die Stirn anschlage an dem Bild, fange ich an nachzudenken. Dann schalte ich System 2 ein. Mhm. Und mein Hippocampus ist dann zum ersten Mal, nimmt dann bewusst was wahr, macht eine neue Lebenserfahrung und reflektiert möglicherweise auch drüber.
Gut, also wenn man den ganzen Tag dann auf TikTok sitzt und irgendwelche Sachen schaut von wegen, das ist gerade Interessantes am anderen Ende der Welt passiert, was mich gar nicht tangiert, dann füllt man den mit Müll.
Mit Müll. Und das Problem ist die mentale Energie.
Das jetzt mal, entschuldige, dass ich dich da, weil du weißt ja, die eine oder die jüngere Generation
macht das den ganzen Tag.
Den ganzen Tag.
Nichts anderes.
Es gibt Videos von kleinen Kindern, die schlafen und machen diese
Swipe-Bewegungen.
Ja, ja. Und ganz ehrlich, also wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ich bin selber, teilweise erwische ich mich dann, scheiße, dann habe ich, bei mir ist es eher Twitter und ich lese mir halt irgendwelche Nachrichten durch. Aber am Ende des Tages sage ich mir trotzdem,
nichts.
What the fuck, wozu habe ich mir diese Scheiße jetzt angeguckt?
Es ist wie ein Sog.
Und jetzt ist es ja auch noch quasi, es
wissenschaftlich.
Ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern du sagst schädlich. Jetzt auch noch, es ist brutal schädlich.
Ist hirntoxisch und vor allem nimmt es uns halt die mentale Energie weg. Also alles, was immer noch sozusagen an Neurogenese nachts stattgefunden hat, also egal wie groß dieses Blättchen wurde, was man am nächsten Tag neu beschreiben kann, wenn ich das mit Mist fülle, dann ist nicht nur sozusagen die Möglichkeit weg, ja, Neues aufzunehmen, ohne Altes zu löschen. Was eben noch dazu zusätzlich passiert, ist der Umstand, dass ich dieses Blatt brauche, um die mentale Energie zu haben, System 2 einzuschalten.
Also man hat nur Mist dann irgendwo rumliegen quasi im Keller, und wenn dann das Gehirn runtergeht im Keller, um halt die logischen Sachen rauszusuchen, dann musst du durch den Mist dich quasi wohlen.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Im Prinzip fehlt uns dann tatsächlich die mentale Energie, dieses Durchsuchen zu machen.
Genau.
Und wir blockieren uns selbst. Das heißt, wir sind dann in System 1 gefangen. Und okay. System 1 hat ein anderer Nobelpreisträger 2003 beschrieben in Nature Neuroscience. Das war ein Nobelpreisträger, der hat den Nobelpreis bekommen, weil er die DNA entdeckt hat, entschlüsselt hat, also wie unser Erbgut funktioniert. Francis Crick, der wollte dann noch einen zweiten Nobelpreis haben, sagt dann, naja, da ist jetzt schon alles erledigt. Hat nicht gestimmt, gab es noch viele Nobelpreise im Bezug zu DNA und Erbgut. Aber gab es sogar einen Nobelpreis für die mRNA vor kurzem, ne? Ja, für die Entdecker der Covid-Impfung.
Da müssen wir auch noch später
dazu kommen. Aber der Punkt ist, er hat gesagt, er braucht ein neues Arbeitsfeld und hat gesagt, er will rausfinden, wie unser Bewusstsein funktioniert. Und hat dann ein Framework of Consciousness mit Christoph Koch zusammen publiziert, und da drin steht ein Satz: Es ist ja toll, dass wir System 2 haben, nachdenken können, aber es ist auch toll, dass wir einen Zombie-Modus haben. Und der Zombie-Modus ist System 1. Das ist der, der uns unbewusst durchs Leben lenkt.
Der NPC-Modus.
Ja, und wenn uns die mentale Energie fehlt, dann fehlt uns System 2 und wir sind praktisch im Zombie-Modus gefangen.
Das ist, also, dass das alles übrigens wissenschaftlich so belegbar ist und ihr habt die ganzen Quellen jetzt gehört. Also, wenn Sie die noch haben zu den Studien, können wir sie auch gerne noch verlinken in den Kommentaren. Dann kann jeder für sich selber nachschauen, das, was Sie erwähnt haben und das nachlesen, dass wir hier nichts von weiß ich nicht, uns ausdenken. Was ich erschreckend finde, und das muss man eben in simplen Metaphern ausdrücken, was wir jetzt quasi den Schluss, den wir jetzt hier gefasst haben, ist folgender. Ich habe zwei Denksysteme. Denksystem 1 ist das Zombie- oder NPC-System, was automatisch funktioniert, auf Emotionen basiert und
ein NPC, Instinkt Non-Player darstellt. Character, ist das für jeden Begriff?
Genau, ein Non-Player Character.
Ich habe es erst vor kurzem gelernt.
Ja, es ist aus
Spiel. Ich war jetzt ganz stolz, dass ich NPC schon mal, hat mir jemand vor kurzem erklärt, ja.
Also System 1 ist das NPC- oder Zombie-System, man könnte auch Matrix-System sagen, was automatisch funktioniert, was auch seine Vorteile hat und eher emotional funktioniert, richtig?
Ja, es ist halt unser Weg durchs Leben und noch
damit
gar nicht,
das Gehirn noch, nicht dauerhaft eben auf Hochleistung arbeiten muss.
Genau, Nachdenken ist anstrengend.
Genau. Und dann System 2, das Nachdenken, wo der Hippocampus auch erst aktiv wird, bei dem man die neuen Seiten mit Erinnerungen und den eben logischen Konsequenzen beschreibt, die man braucht, um vernünftige, differenzierte Entscheidungen zu treffen. Das ist das, wofür dein Lebensstil relevant ist und wo du durchs Swipen auf TikTok, durch den Überschuss an Informationen, der dir nichts bringt, deine eigene Leistungsfähigkeit beim Denken beeinschränkst.
Ja, noch schlimmer. Es kann sein, dass das, was ich da sehe, lese, zwar irrelevant für mich ist, aber mir trotzdem Stress verursacht.
Klar. Das ist dann nochmal schlimmer.
Dann wird es neurotoxisch.
Dann wird's richtig schädigend und das Absurde ist, dass jeder, ohne sich Gedanken zu machen, auf TikTok oder Instagram mal 10 Minuten, mal 20 Minuten swiped. Und dann weiß man nicht nur vorher genauso viel wie nachher, im besten Fall. Im schlimmsten Fall weiß man weniger, weil man eben sein Gehirn überlastet hat. Und jeder kennt das. Und warum machen wir das? Ich glaube, der Grund, warum wir das machen als Menschen, ist, weil wir diesen Instinkt haben, ganz, ganz banal Dopaminausschüttung, viele verwechseln Dopamin mit dem Glückshormon, aber eigentlich geht es ja darum, dass es das, was ausgeschüttet wird beim Jagen, um das Ziel zu erfassen, damit man motiviert bleibt, während man jagt. Jetzt haben aber viele Menschen ein sehr, sagen wir mal, langweiliges Leben und sie haben ihren Dopaminpegel, also nicht den Pegel, aber die Toleranzgrenze so weit hochgeschraubt, dass sie jetzt nicht mehr beispielsweise hier an einem Tisch sitzen können, ein Gespräch führen können und neue Erkenntnisse lösen eine Art Dopamin aus, dass sie weiter dieses Gespräch absolvieren wollen, sondern sie sitzen hier und sagen, ich esse gerade Essen, aber ich brauche noch nebenbei TikTok oder es muss noch im Fernseher laufen, weil sonst werde ich nervös, sonst wird mein Gehirn...
Ich habe mich immer gefragt, ob Dopamin, fällt mir jetzt gerade so ein, aber ob Dopamin und Dope einen gemeinsamen Ursprung haben.
Wer weiß, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber das heißt, warum swipen wir? Wir sitzen da und jeder Swipe, jeder kurze, oh, das ist ja was Neues oder interessant oder lustig, ist wie so ein kleiner Dopaminstoß auf der Suche nach dem besten Video oder nach der interessantesten Erkenntnis. Und warum macht man das? Weil man substituiert quasi die relevanten wohltuenden Ereignisse, die man sonst in einem Leben hatte, bevor diese Dinge existiert sind. Und man hat dann die Dinge geschätzt früher, die man jetzt nicht mehr schätzt, wie beispielsweise ein Spaziergang. Und dann schaut man sich die Vögel an und die zwitschern und man hat die Sonne. Und warum macht man das nicht mehr? Weil man seine eigenen Dopamin-Levels, also seinen Pegel, so hoch geschoben hat mit so einer künstlichen Scheiße, dass dadurch nicht nur der Hippocampus eben und dass die Denkfähigkeit eingeschränkt ist, sondern man in einen teuflischen Kreislauf eigentlich gerät. Und das passiert alles leider instinktiv, also was heißt instinktiv? Weil wir als Mensch so sind, wie wir als Mensch sind und weil wir eben auf der Suche nach dem günstigsten, also nicht günstigsten, aber einfachst erreichbaren Dopamin sind und wir uns selber aktiv ja dafür entscheiden müssen, uns dagegen zu wehren und nicht zu sagen, beispielsweise, ich esse jetzt Schokolade unendlich viel, weil das bringt mir kurz Dopamin oder ich schaue Videos, weil das bringt mir kurz Dopamin, sondern eben diese Delayed Gratification, also verzögerte, nicht Dankbarkeit, aber Wohlbefinden haben und sagen, okay, das ist rational betrachtet besser für uns langfristig, deswegen mache ich das jetzt nicht kurzfristig. Beispielsweise swipen oder einkaufen gehen und Geld ausgeben oder was es da alles an Süchten gibt, Drogen nehmen, ungesundes Essen konsumieren. Und es ist erstmal extrem schwierig, vor allem wenn man sich darin gefangen hat, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, weil also bei mir war es nie so, dass ich irgendwelche Drogen genommen habe oder so, aber bei mir war immer so, also wie gesagt, die Drogen, das war bei mir immer die Angst zu sagen, okay, mein Gehirn wächst da nicht richtig, sondern, und das war mir immer sehr wichtig, ich habe immer ungesundes Essen gegessen oder Süßigkeiten gegessen und Zucker, wenn ich gestresst war oder sonst was. Und das hat ja auch negativen Einfluss, die Darmflora, der Magen und so weiter. Und irgendwann habe ich ein Buch bzw. ein Hörbuch von Peter Attia gehört, mhm, wo ich dann gemerkt habe, wie relevant es doch ist, ins Alter reinzugehen mit viel Muskelmasse und weil du halt irgendwann keine Muskeln mehr aufbauen kannst, mhm, in gewisser Maße oder es sehr langsam wird.
Also ich schreibe gerade ein Buch, das heißt das Lithium-Komplott, mhm, und da habe ich verschiedene Kapitel geplant und natürlich auch schon viel, viel Wissenschaft gelesen. Und es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass mikrodosiertes Lithium, also essentielles Lithium, den Muskel- und Knochenabbau im Alter praktisch beendet.
Und wodurch essen wir Lithium?
Eigentlich kommt Lithium entweder im Trinkwasser vor, wenn man Glück hat, oder man ist da, wo die Menschheit ihre Wiege hatte, im großen Grabenbruch. Ne? Also die Wiege der Menschheit stand ja in Afrika, großer Grabenbruch. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine Arbeit gelesen von Jordanien, die liegt ja auch im großen Grabenbruch, Totes Meer, das geht da oben an, geht dann sozusagen durch Afrika durch, kappt sozusagen den recht oberen Teil weg. Ja, das wäre dann, und da ist ja die Menschheit entstanden. Und da ist nicht nur sozusagen das Lithium, weil es als vulkanisch ist, Lithiumgehalt in dem Boden sehr hoch, sondern auch die Nahrung, die wächst, hat einen hohen. Die haben zum Beispiel geschrieben in der Arbeit, dass dieses eine Milligramm, was ich auch fordere, interessanterweise, jetzt habe ich da dran gelangt, fordern das auch, ja, ein Milligramm, weil man damit weniger sozial unangenehm auffällt, weniger zu Gewalt neigt, besser denken kann. Ein Milligramm steht in dem wissenschaftlichen Peer-Reviewed-Artikel drin. Und was reicht dazu? 250 Gramm Spinat, die im Jordanien wachsen, weil der Boden sehr lithiumreich ist. Problem ist, da sind wir entstanden, da ist die Menschheit entstanden. Die Menschheit wurde dann durch eine lange Eiszeit gezwungen. Da ist der Homo sapiens zu seiner mentalen höchsten Leistungsfähigkeit. Vermutlich hat er sich da entwickelt. Gibt es sehr viele Hinweise hin. Da war er gezwungen durch eine lange Eiszeit, Afrika war ausgetrocknet, an den Meeren zu überleben. Ich habe das ausführlich beschrieben in meinem Buch Die Algenölrevolution. Mhm. Und dort hat er sich ernährt von Fisch, aber vor allem von Meeresfrüchten, Muscheln. Muschelbänke waren dort praktisch unerschöpflich für die paar Menschen, die dort überlebt haben. Und Muscheln haben einen ganz, ganz hohen Lithiumgehalt, weil das Salzwasser, das Meerwasser, einen hundertfach höheren Lithiumgehalt hat als Süßwasser.
Und dadurch Muschel filtert
und die filtern das und reichern es an. Und wenn man Muscheln isst, hat man sehr viel Lithium, was man zuführt. Das heißt, Lithium war in der Evolution des menschlichen Gehirns überall, im Boden und am Meer.
Und es war auch relevant.
Und es war extrem und relevant. Und
ist wann rausgekommen? Sorry, dass ich nochmal frage. Ja. Wann kam die Studie dazu raus?
Die Studie zum Jordanien war, glaube ich, jetzt erst 2023.
Also relativ frisch.
Oder 2024, oder im Frühjahr jetzt erst. Das ist relativ neu, aber das mit den Muscheln, das weiß man schon lange. Mhm. Und da habe ich auch ausführlich schon in meinem Buch Die Algenölrevolution geschrieben, weil, das habe ich vor 7, 8 Jahren schon geschrieben, Lithium ist ja schon auch in Alzheimer ist heilbar, Teil der Prävention von Alzheimer. Lithium mikrodosiert, essentielles Lithium, reicht vollkommen aus, um Alzheimer aufzuhalten.
Aufzuhalten
selbst, in der Frühphase.
Aber selbst wenn man negative Dinge macht, wie Swipen oder ungesundes Essen.
Ja gut, das haben die Leute wahrscheinlich nicht gemacht in der Studie. Die ist von 2012, die Studie. Da gab es, glaube ich, noch kein Swipen. Nee. Aber die haben also 2012 Menschen, die jetzt von mentalen Scoring, da gibt es so ein 30 Punkte, heißt Minimental State Examination, hat man 30 Fragen gefragt. Wenn man alle 30 beantwortet hat, hat man 30 Punkte. 20 Punkte ist Frühphase Alzheimer. 10 Punkte, da braucht man dann schon Windeln. Und dazwischen kategorisiert man so den Alzheimer. Ich fand es mal so lustig, als Trump irgendwann mal aufgetreten ist, und hat, als er noch Präsident war damals, und gesagt hat, er ist gerade von den Ärzten gecheckt worden, er hat alle 30 Fragen beantworten können. Da wusste ich sofort, welcher Test gemacht wurde. Okay. Und dachte nur, nicht schlecht, das muss aber gelogen sein. Aber
was ist unter diesen Fragen?
Ja, zum Beispiel,
was hast du gestern gegessen?
Ja, zum Beispiel, was hast du gestern gegessen? In welchem Stockwerk befinden wir uns gerade? In welcher Stadt sind wir? Welches Datum haben wir?
Das Verrückte ist...
Ich weiß nicht, ob ich da alle 30...
Nee, ich schaff's auch nicht. Ja, also ich schaff's auch nicht, deswegen wusste ich, das muss gelogen sein. Die 30,
man kriegt da keinen... Weiß ich nicht, was ich am Freitag gemacht habe. So,
ja.
Ich müsste wirklich näher nachdenken. So, was das war da nochmal?
Vor allem ein Präsident, der halt mit wirklich relevantere Sachen zu tun hat, wie zu überlegen, welchem Stockwerk er sich gerade befindet. Klar. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich, das war... Er hat einfach nur gesagt, 30 Fragen, 30 Antworten,
alles korrekt. Man nimmt das ja alles trotzdem wahr. Das ist ja das Krasse daran. Man nimmt das alles trotzdem als Mensch wahr. Und wenn man quasi jünger ist und der Hippocampus größer ist oder leistungsfähiger und nicht so übermüllt ist, dann nimmt man es wahr und dann kann man darauf zugreifen, selbst wenn man viel zu tun hat. Und ich merke es in mir selber. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Das hat mich jedenfalls motiviert, wieder meine Gesundheit in den Griff zu kriegen und sagen, ey, ich bin 25, ich sollte at the peak of helf sein, weil ich das Geld dafür habe und warum mache ich es nicht? So, und das habe ich jetzt vor 6 Monaten gemacht, habe angefangen, meinen Schlaf zu tracken, weil die Schlafeffizienz und auch, ob man Tiefschlaf hat oder nicht, ist extrem entscheidend. Dann eben Bewegung und Ernährung. Und seitdem ich das gemacht habe, und das muss ich ganz klar sagen, natürlich mache ich da ein paar Bio-Hacks nebenbei und auch mal ein Eisbad oder so, aber das Relevanteste sind die Basics. Schlaf, Ernährung, Bewegung. Und seitdem ich diese Basics vernünftig mache, merke ich selber einfach wieder, wie meine eigene Leistungsfähigkeit, kognitiv als auch körperlich, zurück da ist, wo sie mal war. Und das ist so krass gewesen. Wenn ihr mich vor 6 Monaten beispielsweise diesen Test machen lassen gehabt hättet, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Fragen beantworten können als heute.
Mhm. Ja.
Ohne mich zu bemühen, wohlgemerkt.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mit Radfahren angefangen, weil ich kurz vorm Herzinfarkt stand mit 40. Ja, und,
warum?
Ja, ich war Chef einer Firma mit 130 Mitarbeitern, ja, CEO und Chief Science Officer in einer Münchner Firma, das war 2000.
Was habt ihr gemacht?
Wir haben Grundlagenforschung gemacht, Erbkrankheiten aufgeklärt, High-Speed Evolution und Positional Cloning waren so die Begriffe. Wir haben praktisch das Erbgut von Modellorganismen durchsucht nach, ich würde es mal sagen, ich habe es immer genannt, die Suche nach dem Jungbrunnen gehen. Also ein Gen, was sozusagen ewige Jugend verspricht, wenn wir es sozusagen mit medikamentös verändern würden. Mhm. Also damals habe ich noch wirklich an das Pharma-Dogma geglaubt. Nee, ich bin grandios gescheitert. Grandios gescheitert, weil es gar nicht gibt, nicht möglich ist. Und dann kam eben 2000, dann war dann auch die Biotech-Blase, ist verschwunden plötzlich. Ne? Blair und Clinton sind ja vor die Kamera getreten, haben gesagt, Leute, wir verbieten es sozusagen jetzt, dass Gene patentiert werden können. Und dann sind 90% aller Biotech-Firmen zusammengebrochen.
Weil das Kapital wahrscheinlich dann auch sich rückgezogen hat.
Ja, natürlich. Ich meine, die Leute haben alle gehofft, ihr macht Genome-Mining, ja? Also ihr meint sozusagen das Erbgut und findet neue Gene, die vielleicht interessant sind, macht ein Patent drauf, gleich noch das Patent für zukünftige Medikamente, die am Genprodukt, am Protein, am Target im Körper interagieren. Und damit gehört euch die Welt, die Zukunft. Mhm. Die Zukunft der pharmazeutischen Entwicklung. Und das war, da haben die einen Riegel vorgeschoben. Das war der eine Riegel. Und dann kam aber noch eine wissenschaftliche Sensation, dass der Mensch gerade mal ein paar hundert Gene mehr hat als ein Wurm, der 1 Millimeter lang ist. Mhm. Es gibt ein Workhorse of, also sozusagen ein Arbeitstier der experimentellen Forschung. Ja, das ist ein Wurm, der ist 1 Millimeter groß, 1 Millimeter lang. Der hat 302 Hirnzellen. Und kriegt sogar Alzheimer, wenn man ihn manipuliert. Und der hat praktisch dieselben Gene wie der Mensch. Der hat 19.000 Gene, der Mensch hat 19.500. Also wie kann es sein, dass wir so komplex hier sitzen, so komplex denken können und da ist so ein kleiner Wurm mit 302 Hirnzellen und der hat gleich viel Gene.
Wie kann es sein?
Weil wir unsere Gene komplex benutzen, epigenetisch modifiziert werden. Es ist eine ganz komplexe.
Der Wurm nicht, meinst du?
Der Wurm weniger. Der Mensch hat die Fähigkeit, Gene multiple zu nutzen. Das heißt, der Wurm hat vielleicht für ein Gen eine Funktion. Wir haben ein Gen 100 Funktionen. Mhm. Was aber dann die pharmazeutische Forschung ad absurdum führt. Weil wenn ich jetzt ein Gen modifiziere, zum Beispiel Aspirin nehme gegen, Aspirin ist ein Molekül, man nennt es auch ein Magic Bullet, ja, also eine magische Kugel, und die schießt auf ein Target. Das Target ist es, man nennt es eine Cyclooxygenase, die modifiziert Prostaglandine. Das ist eine Botenstoffe, und wenn diese Botenstoffe zu viel gebildet werden, weil wir vielleicht eine Infektion haben, kriegen wir Fieber. Mhm. Die müssen aber gebildet werden, diese Fieberbotenstoffe. Und das Aspirin verhindert das, ja, indem es diese Cyclooxygenase, dieses Enzym blockiert.
Aber der
also
Fieber ist ja
es,
eigentlich gut.
Das ist eigentlich gut. Nur das Problem ist, es kommt die multiple Nutzung. Diese selbe Zyklooxygenase ist aber auch verantwortlich, dass Magenschleimhaut produziert wird. Mhm. Das heißt, wenn ich Aspirin nehme, kriege ich zwar mein Fieber runter, aber gleichzeitig hört die Magenschleimhaut auf, produziert zu werden. Mhm. Und wenn ich jetzt noch Aspirin den Leuten verschreibe und sage, da habe ich noch eine zusätzliche Funktion, es verhindert auch, dass mein Blut sich verklebt leichter. Also es ist blutverdünnend. Also nehmen Menschen weltweit Mini-Aspirin täglich, um ihr Blut zu verdünnen. Problem ist, die hören aber auf, Magenschleimhaut zu produzieren, sodass Aspirin, habe ich damals geschrieben, die 14 häufigste Todesursache in den USA ist, weil die Leute Magenschleimhautblutungen kriegen, an denen sie sterben.
Aber das heißt ja dann, das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass eigentlich falsch gemeint wurde. Also es wurde nach neuen Genen gesucht, wenn eigentlich die Lösung im Problem darin liegt, die bestehenden Gene effektiv
zu targetieren. Effektiv zu nutzen. Und zwar selber zu nutzen, wie es die Natur vorgeschrieben hat oder vorgesehen hat, wie die Evolution sozusagen uns geschaffen hat. Und ich habe dann gemerkt, aha, 2000, plötzlich der Riegel vorgeschoben, der schnelle Gang zur Börse war nicht möglich, wir mussten profitabel werden, ich musste meine Mitarbeiter anders ernähren, als nur durch die Hoffnung, wir gehen an die Börse, kriegen einen Haufen Cashflow und sind dann plötzlich reich und können dann machen, was wir wollen. Nein, es war ein langer Weg plötzlich. Und ich habe mich angeguckt im Spiegel, habe gesagt, okay, so sieht ein Sprint wäre noch möglich gewesen, 1, 2, 3, 5 Wochen, vielleicht noch 2, 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Aber einen Marathon kann ich nicht mehr laufen. Mhm. Und da habe ich meiner Frau gesagt, lass uns ein Fahrrad kaufen. Haben wir ein Fahrrad gekauft, beide, und haben eine kleine Radtour gemacht. Und da mal eine Radtour, dort mal eine Radtour. Und ich habe dann meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Und es gab, weil die ganzen Ideen dieser Firma steckten in meinem Kopf. Und da wurde sehr viel investiert. Ich habe Anfang 2000, noch kurz bevor Blair den Mund aufgemacht hat und Clinton, habe ich die größte Finanzierung in Europa gemacht für eine privat gehaltene Aktiengesellschaft mit 52 Millionen Euro. Die habe ich reinbekommen.
In welchem Jahr war das?
Das war 2000.
Okay, das muss man auch wohlgemerkt sagen, da war das Geld nochmal
deutlich mehr wert.
Ja, deutlich. Auf jeden Fall, das war eine Riesensumme Geld. Und wir hatten also dieses Geld. Und da gab es das Problem natürlich, dass alle Ideen mit meiner Person eng zusammenhingen. Und das heißt, die Investoren haben gesagt, wir investieren in dich. Also wir investieren in die Firma, aber eigentlich investieren wir in dich.
Ist immer so bei Investment.
Klar. Und dann haben sie gesagt, aber wenn dir was passiert, und die haben wahrscheinlich meinen Körper angeguckt, ein bisschen dick, der könnte einen Herzinfarkt bekommen. Da müsste man eine Versicherung machen. Man nennt das eine Keyman Insurance, also eine Schlüsselmann-Versicherung. Ja, ja. Also eine Lebensversicherung, wo nicht meine Frau profitiert, wenn mir was passiert, sondern die Firma. Ja. Das Kranke an der Geschichte war, mein Büro war im 6. Stock. Das Geld, was wir bekamen, kam irgendwie von den Cayman Islands überwiesen. Ich wusste nicht, was für Geld wir da kriegen und wo das herkommt.
Ach, das wussten Sie nicht?
Also
Wer hat denn geraced, darf man fragen?
Nein, ich weiß schon, wer alles investiert hat. Investoren waren offizielle Fonds, aber wenn das Geld dann sozusagen angewiesen wurde und überwiesen wurde, kam das nicht von der Münchner Bank oder von der Pariser Bank, das kam von den Caymans.
Steueroptimiert.
Steueroptimierten Offshore-Konten. Und ich habe dann immer gesagt, verdammt, ich will gar nicht wissen, was für Geld das ist. Aber die Vorstellung, dass es Geld ist, wo Leute, ja, sicherstellen wollen, dass das Geld auch sozusagen erhalten bleibt, wenn die Firma nicht erfolgreich ist. Da war die Keyman Insurance natürlich schon mal.
Ist das nicht im Umkehrschluss dann eine Lebensversicherung für Sie, weil diese Leute wollen, dass sie leben und sie dann beschützen?
Ja, man nimmt mal an, die Firma würde wirklich, sagen wir mal, keinen Erfolg haben. Dann können die sich ja über mich ihr Geld wieder zurückholen. Das war halt okay.
Das wäre theoretisch möglich, aber Vorwurf kommt jetzt hier natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Ja. Aber ich war auf jeden Fall, wenn ich am 6. Stock auf meinem Balkon war und runtergeguckt, da habe ich immer
die Key-Management gedacht.
Auf jeden Fall musste ich aber jedes Jahr zum Arzt, wegen der Key-Management-Insurance. Voraussetzung war, ich muss jedes Jahr zum Arzt einen Check-up machen. Und nachdem ich dann ein halbes Jahr Rad gefahren bin, und dann kam der Check-up, und es war wirklich dann, als sozusagen die Börse zusammenbrach und ich über die Entdeckung, das Human-Genom-Projekt lief gerade, man hat praktisch entschlüsselt, wie viele Gene hat der Mensch. Und man hat wirklich spekuliert, aufgrund des Wurms natürlich auch, der Mensch muss mindestens 150.000 bis 200.000 Gene haben. Und dann kommt plötzlich raus, nur ein paar hundert mehr wie der Wurm? Und dann war plötzlich klar, das kann man nur erklären durch diesen systemischen Nutzung. Und das war klar, dass nämlich das dann jedes Medikament, das man entwickelt, ohne Nebenwirkung gar nicht sein kann. Und dann war für mich auch klar, aus damaligem Verständnis war vollkommen klar auch, dass es das, wirklich betont das Jungbrunnengen nicht geben kann. Und dann schaut der Arzt meine Blutwerte an, hatte die ja vom Vorjahr. Halbes Jahr Rad gefahren, Ernährung umgestellt, bisschen auf Schlaf geachtet, also alles was, waren wir bei du oder bei sie, ich glaube, wir waren bei du eigentlich, was du gerade erzählt hast, was du gerade gemacht hast. Ich habe das auch gemacht, mit 40. Und der Arzt schaut sich die Blutwerte an und sagt, Herr Nils, und das werde ich nie vergessen, das war der weltbewegendste Satz für mich, den es jemals gab, Herr Nils, sind Sie in den Jungbrunnen gefallen. Und ich habe das Jungbrunnengen gesucht und bin in den Jungbrunnen gefallen. Ich meine, da war natürlich, der Moment war klar, ich muss mein Leben...
Basics.
Ich muss mein Leben komplett ändern. Die Methusalem-Strategie ist daraus entstanden. Ich habe plötzlich angefangen zu forschen. Nicht mehr jetzt sozusagen Pixel, neue Gene, neue Punktmutationen, welches Gen macht was, sondern ich wollte wissen, wie arbeiten alle Gene zusammen? Und wie arbeiten die Gene zusammen in Konzert mit unserer Lebensweise? Also wie, und plötzlich war mir klar, es gibt nicht das Jungbrunnengen, es gibt 19.500 Jungbrunnengene, die arbeiten zusammen.
Genau. Jetzt habe ich da aber mal eine Frage. Jetzt, ich meine, du machst es ja schon irgendwie ein bisschen extrem, wenn ich das mal so sagen darf. Du sagst quasi von jemandem, der nicht Fahrrad gefahren ist, holst du dir ein Fahrrad und dann wirst du nicht einer, der mit seiner Frau irgendwie nette Ausflüge um den Tegernsee herum macht.
Haben wir gemacht.
Ja, hast du auch gemacht. Sondern es gibt ja auch das Buch Race Across America. Und dieses Race Across America kann nicht anders als absoluter Extremsport wie Ultramarathon auf den Beinen. 4.800 Kilometer Zeitfahren von Küste zu Küste. Also einmal komplett von der Ostküste zur Westküste.
Von der Westküste
zur Ostküste. Mhm. Entschuldigung.
Genau. Ja, ist ja egal, sieht man
aber
ja nicht.
Wie wird man von einem normalen, ich hole mir dann mal ein Fahrrad, zu einem Typ, der 4.800 Kilometer fahren kann? Das ist ja total extrem. Und meine Frage, wenn du darauf gleich eingehst noch, ist das dann aber nicht ungesund? Weil man sagt ja auch, jetzt so Marathonläufer oder so, das ist eigentlich schon nicht mehr so gut. Ist das jetzt noch gut, sich das so zu geben?
Ja, das ist schon extrem, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe die Methusalem-Strategie gerade geschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt. Und es war tatsächlich dann ein Jahr, nachdem meine Firma fusionierte mit einer anderen Firma und ich war zum ersten Mal frei und konnte Bücher schreiben. Das erste Buch war dann eben auch die Methusalem-Strategie. Die habe ich praktisch geschrieben, während ich auf dem Fahrrad gefahren bin. Habe ja mal ein Diktaphon dabei gehabt im Rucksack. Und wenn ich dann halt plötzlich eine spontane Idee hatte beim Radfahren, habe ich mir sofort das Diktaphon geholt, reingesprochen. Und wenn ich dann zurückkam, habe ich dann die Methusalem-Strategie praktisch auf dem Fahrrad geschrieben und dann abends alles reingetippt, was mir so einfiel.
Das mache ich auch ähnlich. Also ich bewege mich auch viel und seitdem auch vor allem, das habe ich direkt gemerkt, unmittelbarer Einfluss. Wir machen die Podcast-Aufnahmen sonst immer digital und am Morgen. Und wenn ich vorher spazieren gehe oder Sport mache, ins Fitnessstudio gehe, bin ich nicht nur besser, also kann ich mich nicht nur besser artikulieren, sondern ich denke auch klarer. Mhm. Unmittelbar direkt danach.
Ja, absolut. Weil die Hirnblutung durch die Blutung nimmt natürlich massiv zu erstmal. Die synaptische Verschaltung nimmt zu. Und die Hirndurchblutung hat natürlich ganz viele Effekte, was auch die Reinigung des Gehirns von entzündlichen Botenstoffen angeht und so weiter und so weiter. Also Bewegung ist Gold fürs Gehirn. Deswegen kann man dem Alzheimer tatsächlich davonlaufen. Ja, oder davon radeln. Ne? Ich habe es dann versucht, etwas schneller zu machen. Mit dem Fahrrad ist man schneller als zu Fuß. Aber das ist schon eine berechtigte Frage. Allerdings, ich bin ganz ehrlich ein Weichei. Also ich bin keiner, der sich quälen kann.
Ja, aber das ist ja komplett paradox, was du jetzt hier sagst. Also das ist ja die pure Qual.
Denkst du jetzt wahrscheinlich.
Ja, aber für mich jetzt auf dem Fahrrad eine Stunde, irgendwann brennen mir meine Oberschenkel so sehr, dann sage ich, dann fange ich an, sehr rumzufahren.
Ja, da bist du jetzt schnell gefahren.
Genau, aber das liegt dann an deiner Kondition bzw. der Herzfrequenz. Die darf nicht zu hoch sein und die kannst du ja antrainieren.
Ja, natürlich. Ich meine, in den 100-Meter-Läufer sagt, wenn du dem sagst, wenn er ans Ziel kommt, jetzt mach nochmal 500 hinten dran mit dem gleichen Tempo, dann sagt er, hier. Oder schau dir die Fußballspieler an, kommt eine Verlängerung, liegen sie plötzlich alle da mit Krämpfen und müssen, weil sie genau so viel gemacht haben, dass sie maximal erschöpft sind. Und das Ziel hier ist eben, so viel zu fahren, dass man sich eben nicht erschöpft. Ja, und das ist und da ist ja mal relativ schnell bei der Methusalem-Strategie. Wie kann ich ein Leben führen, bei dem ich mich nicht erschöpfe? Mhm. Und das Race Across America war für mich eine Metapher im Zeitraffer für die Methusalem-Strategie. Heißt natürlich auch, dass ich die Elemente der Methusalem-Strategie auf dieses Rennen übertragen habe. Und jetzt müsste der Zuschauer natürlich wissen, was ist das Entscheidende bei diesem Rennen? Erstmal ist es ein Einzelzeitfahren, das heißt, man darf keinen Windschatten fahren. Man fährt ganz alleine, im Gegensatz zur Tour de France, wo es manchmal eine Etappe gibt, wo die so von einem Podest runterfahren und dann ganz schnell versuchen, die 20, 30 oder 50 Kilometer zu fahren. Sagen wir mal, die Tour de France-Fahrer hatten ein Einzelzeitfahren mit 48 Kilometer. Hier fährt man auch vom Podest runter, fährt aber nicht 48 Kilometer, sondern 4.800 Kilometer, nonstop. Das heißt, die Uhr tickt immer, die fängt an zu ticken. Man hat eine Etappe und die ist an dem anderen Ende des Kontinents.
Das heißt aber auch, du kannst dir so viele Zeiten Pausen nehmen, wann und wie oft du willst. Das ist deine Entscheidung.
Das ist absolut meine Entscheidung, wie ich mir das Rennen einteile. Ja. Da allerdings man nur maximal 12 Tage Zeit hat, um das Ziel zu erreichen, muss man schon vornherein 400 Kilometer am Tag fahren. Mhm. Da die Leute wissen allerdings, dass sie am Ende, wenn sie älter werden, jetzt kommt die Metapher, wenn das die Metapher des Lebens wäre, dann ist ja so, dass ich im Alter nicht mehr so fit bin wie in der Jugend, ja? Behauptet man, ja? Weil man ja Muskel abbaut und so weiter. Genau. Das heißt, im Alter bin ich weniger fit als am Anfang. Das heißt, wenn ich die 4.800 Kilometer jetzt übertragen aufs Leben, erreichen will, wenn ich das Ziel erreichen will, muss ich am Anfang ganz schnell fahren, weil ich ja weiß, hinten kann ich nicht mehr richtig. Und dann kann ich mir aber erlauben, langsam zu fahren, weil ich ja die Zeit vorne gut gemacht habe. Und so fahren alle los. Alle fahren wie die Irren los. Ich bin am Start gewesen. Man fährt ja so alle 2 Minuten, fängt einer an zu fahren. Man darf sich natürlich überholen, aber darf nicht Windschatten fahren. Nach einer Stunde war ich der Letzte im Rennen. Ich war wirklich der Letzte, alles sind an mir vorbeigefahren. Und ich habe gesagt, wenn ich in dem Tempo fahre, bin ich in 12 Stunden kaputt. Also habe ich die alle. Wie die fahren. Die sind gefahren, wie die Irren. Und die fahren, weil es nonstop ist, auch nur so, dass sie maximal 1 Stunde pro Tag schlafen. Das heißt, sie schlafen 1 Stunde, fahren wieder 23 Stunden. Und natürlich ohne die Regeneration baut die Geschwindigkeit massiv ab. Und nur die Hälfte erreicht überhaupt das Ziel. Die Hälfte, die haben dann alle möglichen Krankheiten. Die kriegen Lungenentzündungen, weil sie von der Wüste in 3000 Meter Höhe in den Rockies fahren, also von plus 50 Grad auf minus 5. Dann haben sie natürlich die Erschöpfung, die haben keine Regeneration. Das heißt, alles andere wie Methusalem-Strategie. Und ich habe mir halt angeguckt, woran scheitern die Leute, was ist das Problem? Weil ganz ehrlich gesagt, 400 Kilometer klingt viel, aber teilt es mal durch 24 Stunden, ist ja kein großes Tempo. Ja, das ist ja unter 20 km/h. Ja, da kannst du ja fast schon schneller, also Marathon bin ich fast schon schneller gelaufen, wenn ich jetzt durchlaufen würde. Ja, das heißt, ich habe mir ausgerechnet, naja, wenn ich nur, sag mal, 25 km/h fahren würde, dann brauche ich 16 Stunden. Warum schlafe ich da nicht 8? Und fahre dann nächsten Tag wieder 25 km/h. Okay. Und die Strategie habe ich dann hochgerechnet. Gut, ich konnte auch 28 fahren mit einem Puls von 110 oder so. Also ganz gemütlich. Man muss noch dazu sagen, man hat auch relativ viel Rückenwind, weil das ist ja unidirektional, ist kein Rundkurs. Und die Passatwinde tatsächlich blasen eigentlich zu 90% im Rücken. Das heißt, man kann auch relativ hohes Tempo fahren, hat da ein bisschen Windunterstützung den meisten Tagen, nicht alle. Deswegen habe ich auch sogar beim zweiten Mal gedacht, ich könnte sogar gewinnen mit der Strategie, weil das Problem ist nur, ich muss, wenn ich fahre, schneller fahren als die anderen. Das heißt, ich habe die zwar fahren lassen und die waren auch weg nach einem Tag, aber ab dem zweiten, dritten, vierten Tag, wenn die dann immer langsamer wurden, trotz meiner 8 Stunden Schlaf jede Nacht, also 8 Stunden Pause jede Nacht, 4-5 Stunden geschlafen davon, trotz dieser Regenerationszeit habe ich die immer früher überholt.
Also du bist dann wirklich auch an denen vorbeigefahren? Ihr fahrt alle auf der gleichen Strecke?
Ich bin nie überholt worden. Die erste Stunde sind natürlich ein paar, die gerade hinter mir gestartet sind, die sind dann an mir vorbei. Aber ab dem Moment, wo die alle an mir vorbei waren, bin ich nie mehr überholt worden. Bin trotzdem von 50 Teilnehmern einmal Fünfter und einmal Sechster gewesen im Ziel.
Und das funktioniert also dann nach dem Prinzip Work Smart statt Hart, weil die anderen arbeiten einfach hart und maximal, mir ist alles egal und so lange wie möglich und so wenig Schlaf wie möglich. Und sie haben dann einfach ihren Schlaf maximiert, damit die Regeneration und damit die Leistungsfähigkeit in den Stunden, in denen sie Radfahren können, was ja die Definition von Work Smart statt Hart ist, wobei sie es kombiniert haben mit zusätzlich harte Arbeit, weil es trotzdem hart ist, 16 Stunden zu fahren.
Ja, aber es ist eher wie spazieren gehen dann. Ich meine, wenn ich jetzt spazieren gehe, habe ich auch noch einen Puls von 110 oder so.
Genau, das
und, liegt und spazieren gehen kann man ja wirklich extrem lang. Und das Radfahren ist ja harmonischer, wie es spazieren geht. Wenn ich lange spazieren gehe, die Knie, Musik, die Schläge. Auch. Aber beim Radfahren ist es ja harmonisch. Das ist ja die einzige Sportart, die aus Knie fördert, also die das Knie sogar gesund hält, während alle anderen Sportarten, selbst Schwimmen, nicht so gut sind fürs Knie. Was ich aber wusste es, wenn ich ins Ziel komme, wird man mir nicht glauben, was ich gemacht habe, weil ich hatte Sorge, dass ich habe es ja vorher getestet. Ne? Ich komme ja aus Freiburg, aber meine Firma war in München. Da bin ich mal am Samstag hingefahren, am Sonntag wieder zurück. Ja, einfach mal, um zu gucken, wie das so geht. Und ich wusste, dass ich das kann, dass es funktionieren wird mit dieser Strategie, die allerdings mir niemand glaubte, muss man ganz klar sagen. Also kaum jemand hat es geglaubt.
Vorher gemacht,
so. Hat noch nie jemand vorher gemacht, nee. Und ja, das war schon, von dem her, wir haben wirklich jede Menge Leute gesagt, das ist absolut absurd, du wirst am Schluss, wird dir die Zeit fehlen, du wirst ja langsam am Schluss, aber gesagt, nee, meine Strategie beruht darauf, dass ich im Alter, jetzt wieder metaphorisch gesprochen, im Alter immer noch so fit bin wie in der Jugend, dass ich also praktisch nicht abbaue. Und um das zu beweisen, habe ich SRM gefragt, das war damals also ist wahrscheinlich heute noch einer der prominentesten Produzenten von Wattmessern beim Fahrrad. So ein Teil kostet 3.500 Euro damals, habe ich mir nicht leisten können. Die haben gesagt, das mach mal mit, haben das Ding eingebaut, meine Fahrräder, ich habe ein Pulsmesser, Blutdruck wurde gemessen, Urin wurde gemessen, alles mögliche wurde dauernd gemessen. Ich hatte einen Arzt dabei, der mir dauernd Blut abgenommen hat, jeden Tag. Wir haben einen minus 20 Grad Gefrierschrank gekauft und die Uni Freiburg hat schon 6 Wochen vorher angefangen, mir jeden Tag oder jeden 2. Tag Blut abzunehmen, um zu beweisen, dass ich nie gedopt habe. Und weil ich dachte, wenn ich ins Ziel komme, und frisch rasiert bin und überhaupt nicht erschöpft bin und nicht halb tot wie die anderen, die es gerade noch so schaffen bis in die Ziellinie, dann wird man sagen, Herr, Moment, der hat doch betrogen. Entweder hat er gedopt, ist mit dem Auto mitgefahren oder sonst irgendwas. Kann ja nicht sein. Ne? Und deswegen habe ich die Uni Freiburg gebeten, A, zu beweisen, dass ich nicht dope. Also meine Blutproben sind immer noch eingefroren dort. Und das andere war, dass sie eine klinische Studie mit mir machen. Die sollen zeigen, wie geht's mir. Und die haben tatsächlich alle möglichen, also von der Blutabnahme, alle möglichen Marker gemessen und haben einen peer-reviewten wissenschaftliche Studie, Race Strategy of a Ram Rider, also ein Race Cross America heißt Ram, Ram Rider, also ein Race Cross America Fahrer, ist peer-reviewed publiziert und die konnten zeigen, dass ich im Ziel fitter war wie am Anfang.
Das ist ja zu
also meine Leistungsfähigkeit ist auch hinten Grafiken drin, ging nach oben.
Haben Sie Ihren Schlaf auch getrackt?
Nee, wir haben damals, solche Sachen gab es damals
noch nicht. Okay.
Aber wir haben natürlich alles akribisch
und
aufgeschrieben.
Und wie lange hast du dann geschlafen oder haben Sie geschlafen?
Ja gut, das passt schon.
Ja. Ja, passt schon. Wie lange hast du dann geschlafen pro Nacht?
Also insgesamt waren es 45 Stunden Schlaf für die ganze Strecke und pausiert habe ich 90 Stunden, 91 Stunden.
Okay, also um das zusammenzufassen, die Strategie, wie das funktioniert hat, Philipp, ist das, also die Herz... Am Ende, wenn du Cardio machst, wenn du Rad fährst oder du gehst joggen oder du gehst einen Hügel hoch oder du gehst wandern, bei deinem Körper hast du zwar den Effekt auf den Muskel, der beansprucht wird und dann gegebenenfalls Hypertrophie oder nicht, wenn es halt ein Cardiosport ist, aber du hast für dein gesamtes System kommt ja nur die Herzfrequenz an. Das heißt, der Kennwert, den dein Gehirn weiß, ist die Herzfrequenz hoch oder niedrig. Und wenn sie bei 110 ist, und das ist bei Ihnen Zone 2, nennt man das, die Zone, in der man unendlich spazieren könnte auch. Also wenn du spazieren gehst, könntest du, wenn du deine Herzfrequenz misst und in der zweiten Zone für dich bleibst, dann musst du natürlich eine Maximalmessung machen, damit du weißt, was ist Zone 2 für mich. Dann kannst du theoretisch unendlich lange spazieren in dieser Geschwindigkeit.
Theoretisch, ja.
Theoretisch.
Problem ist nur, entweder wirst du immer mal müde im Kopf, musst schlafen, was ich ja getan habe, oder dir gehen die Energie aus. Das heißt, du musst dich natürlich vernünftig ernähren und natürlich genügend trinken. Mhm. Hauptsächlich Kohlenhydrate. Das Problem ist, man braucht ungefähr 10.000 Kalorien am Tag. Und wie kriege ich die rein? Ja? Problem ist, man kann maximal 400, 500 Kalorien verdauen in einer Stunde. Also, dass der Darm das aufnehmen kann. 400 bis 500. Verbrauchen tue ich aber ein bisschen mehr, wenn ich es mit vielleicht 600 bei der Herzfrequenz. Das heißt, ich habe ein Problem, ich habe ein Defizit. Aber da kam mein Schlaf natürlich wieder mir zugute, weil immer abends, bevor ich ins Bett bin, habe ich 100 bis 200 Gramm Nüsse gegessen.
Ah, was man eigentlich, du hast das gemacht, was man eigentlich nicht sollte. Man sagt doch immer, vor dem Schlafengehen nichts mehr essen.
Ja, nee, ich muss ja meine Defizite auf. Aber die 8 Stunden Pause, die ich hatte, inklusive 5 Stunden Schlaf, konnte ich eben nutzen, um mir diese 1000, 2000 Defizitkalorien wieder reinziehen. Das heißt, am Ende des Rennens war ich im Prinzip genauso schwer wie am Anfang.
Genau, und das heißt im Umkehrschluss, wenn man Fett verbrennen möchte, weil ich glaube, in diesem Zustand verbrennt man auch am effektivsten Fett, also Körperfett, nicht Muskeln, dann sollte man in dieser Herzfrequenzzone bleiben, sei es spazieren, Radfahren oder joggen. Es gibt Leute, die können dann joggen in dieser Herzfrequenz und sind dann auch schneller. Umso mehr man das trainiert, umso schneller ist man dann auch. Und dann wären sie wahrscheinlich, wenn sie es öfter gemacht hätten, irgendwann auf die 1 gekommen mit dieser Strategie. Jedenfalls hast du dann aber noch gegessen vorm Schlafengehen, weil du einfach so einen hohen Verbrauch durch den Tag hattest, der dann irgendwo gedeckt muss, weil sonst, wenn du ihn nicht deckst, verlierst du nur Muskeln. Und das wolltest du nicht. Und deswegen auch, also super, super interessant. Da müsstest du uns einmal kurz erklären, was das bedeutet, das Prinzip. Ich habe das Buch leider nicht gelesen.
Die Methusalem-Strategie?
Genau, die Methusalem-Strategie.
Ja, ich habe mir halt überlegt, damals war Okinawa für mich so ein Thema, weil ich mich halt schon stark mit Alzheimer beschäftigt habe. Ich wusste ja aus Mausexperimenten, ich werde ganz kurz mal ein bisschen ausholen, das ist nur eine Minute, aber das ist vielleicht ganz wichtig. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es auch Alzheimer vor 65 gab früher. Heute ist es sehr, sehr häufig. So häufig, dass man eben nicht mehr sagen kann, da kann ein mutiertes Gen dafür verantwortlich sein, dass es sich beschleunigt. Wobei man das mutierte Gen keine Ursache ist, dass man tatsächlich Alzheimer bekommt. Es ist nur immer eine Kombination eines ungesunden Lebensstils. Jetzt hat man Folgendes gemacht. Man hat diese, so ähnlich wie ich auch, diese Gene, die krankmachend sind, weil sie mutiert sind, kloniert. Man hat die praktisch isoliert aus diesen Menschen und hat sie Mäusen eingepflanzt. Und die Mäuse kriegen tatsächlich Alzheimer. Das heißt, die Mäuse kriegen Alzheimer, wenn man das einpflanzt. Damit war so offiziell der Beweis gebracht, das Gen ist die Ursache für Alzheimer. Ist aber falsch. Das Gen ist nur ein Beschleuniger eines Alzheimer-Prozesses, der kommt, weil wir ungesund leben. Dann hat man nämlich Folgendes gemacht. Man hat diesen Mäusen, die auch ungesund leben, die leben nämlich in einem Käfig, was eine normale Maus nicht tut. Die lebt so wie wir in einem begrenzten Büroraum, ganzen Tag, sitzt da, hat nichts zu tun, keine Aufgabe, der ist langweilig, hat keinen Lebenssinn, was zumindest das Zentrale ist, der Methusalem-Formel, die da drin steht. Man braucht einen Lebenssinn, damit auch unser Hippocampus Inhalte hat, die von Bedeutung sind. Und dann hat man diesen Mäusen ein Hamsterrad reingestellt. Und der Hammer war jetzt, obwohl die ein Gen in sich hatten, was Alzheimer verursachen soll, bekamen die keinen Alzheimer.
Weil sie im Hamsterrad
gelaufen sind. Und die waren sogar mental fitter wie die Kollegen im Nachbarkäfig, die kein Alzheimer-Gen hatten.
Kein Hamsterrad.
Aber kein Hamsterrad. Das heißt, das Hamsterrad schlägt Alzheimer. Schlägt Alzheimer-Gen.
Es ist also wirklich, Bewegung. Also am Ende des Tages, es gibt ein paar Mittel und so. Lithium hast du schon erwähnt, das ganz, ganz wichtig ist. Das hatten wir ja damals im Interview auch mit mir. Ich nehme es übrigens seitdem und vielleicht sollte das vielleicht auch gesagt werden. Viele Leute sagen, oh nein, ich kann es nicht bestellen und so. Es gibt Möglichkeiten, das zu bestellen, Leute. Also einfach mal schauen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, an Lithium ranzukommen. Es gibt auch die Möglichkeiten über deine Homepage.
Mhm. Ist nicht zugelassen oder warum? Wo ist das Problem der Supplementierung von Lithium?
Also ich habe gerade einen großen Artikel geschrieben über Autismus, Prävention, Ursachen. Und da ist ja eine der Ursachen von Autismus, weil es korreliert extrem eng natürlich mit unserem veränderten Lebensstil. Da können Plastik, Mikroplastik dazu, da gehört vielleicht auch TikTok und dieser Stress, der Psychostress, all diese Sachen gehören dazu, dass sich halt Autismus extrem beschleunigt hat in unserer Gesellschaft. Ähnlich wie Alzheimer.
Von Geburt an oder kommt der?
Das kommt eigentlich erst später. Also die Auffälligkeiten fangen eigentlich erst im ersten Lebensjahr an. Also im Prinzip genau in der Zeit, wo der Hippocampus sich entwickelt. Mhm. Wir haben ja noch keinen funktionsfähigen Hippocampus, bevor wir nicht 1,5-2 Jahre alt sind. Deswegen haben wir auch keine persönlichen Erinnerungen vor dieser Zeit. Mhm. Weil wir brauchen einen Hippocampus dazu, der entwickelt sich erst später.
Darf ich da gleich kurz eine Frage stellen? Darf man einem Kind jetzt auch, das gerade in diesem Entwicklungsalter ist, und du sagst, ich könnte es vielleicht deswegen aufhalten, darf ein einjähriges Kind oder ein 10-monatiges altes Kind, darf das auch Lithium nehmen?
Ja, es gibt bei mir auf meiner Webseite, ich würde da alle einladen, auf meine Webseite zu gehen, am besten auch den Newsletter abonnieren, weil ich regelmäßig, wenn es geht, wöchentlich neue Informationen, wirklich medizinisch absolut relevante Informationen immer wieder bereitstelle, wie zum Beispiel jetzt habe ich gerade einen Artikel gemacht über den absoluten Wahnsinn, dass Schwangere im ersten Trimester, also in den ersten 3 Monaten, wo die Organe sich ausbilden beim Kind, dass die jetzt mit mRNA injiziert werden dürfen. Da kam jetzt gerade ein Artikel raus. Ich habe da einen 18-seitigen Artikel dann dagegen geschrieben, über den Wahnsinn aufzuklären. Und das ist gerade eben erschienen. Oder ein anderer Artikel, weil wir sprechen ja noch später vielleicht nochmal oder an einer anderen Stelle nochmal drüber, über Vitamin D. Der Vitamin-D-Mangel, der ja die Ursache für schwere respiratorische Erkrankungen ist und deswegen auch eine massive Propaganda gegen Vitamin D läuft, damit die Leute das Gefühl haben, man kann tatsächlich schwer erkranken, ich brauche die mRNA-Injektion. Das ist ja Teil dieses sozusagen gemeinen Vorgehens gegen die Bevölkerung, Angst erzeugen. Aber man braucht ja tatsächlich ein paar Menschen, die sterben. Also muss ich Vitamin D sozusagen Zufuhr reduzieren. Und einen Kollateralschaden erleiden dann die Kinder. Vor allem die Säuglinge. Säuglinge kriegen eine respiratorische Erkrankung, die sie auch töten kann. Die nennt man RSV, Respiratory Syncytial Virus, ist der Ursprung. Kriegen auch ältere Leute. Und man hat herausgefunden, wenn die Mutter zu wenig Vitamin D nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder RSV entwickeln und beatmet werden müssen im Krankenhaus, 10-mal höher. Das heißt, wenn die Mutter sich ausreichend mit Vitamin D versorgen würde, wobei jetzt die neue Ärzte-Richtlinie 2024 heißt, niemand braucht Vitamin D, es sei denn, er hat schon einen Knochenbruch mit Osteoporose.
Aber wie kommt das? Weil wenn man seine Blutwerte misst, dann kann man, also die meisten Leute haben dann einfach einen Vitamin-D-Mangel. Das ist einfach so. Also selbst wenn du in Dubai, ich wohne ja in Dubai und ich habe meine Blutwerte messen lassen, auch ich hatte einen Vitamin-D-Mangel. Mein bester Freund, der auch in Dubai wohnt, hatte auch einen Vitamin-D-Mangel und da scheint die Sonne den ganzen Tag.
Ja, die Sonne nützt ja nichts, wenn man nicht draußen ist und die Haut exponiert. Und selbst dann, gibt es auch einen Artikel auf meiner Webseite, also auch da mal hingehen. Ich habe mal genau untersucht, die Richtlinien, also die Vorgaben der entsprechenden Gesundheitsministerien in verschiedenen Ländern, wo es Studien gibt, wo man untersucht hat, wenn ich diese Richtlinien einhalte, also so viel Sonnenexposition, so viele Stunden oder Minuten pro Tag, würde ausreichen, um mein Vitamin D anzuheben. Man kriegt noch nicht mal so viel Vitamin D, wie wenn man 500 Einheiten Vitamin D nehmen würde. Also
durch die Sonne. Du meinst, das reicht einfach nicht, oder?
Ich habe mir 5 Studien angeschaut weltweit, wo man geschaut hat, wenn Menschen nach den Richtlinien ihres Landes, also nach den offiziellen Guidelines des Landes, also in Deutschland, müsst mal nachschauen, sagt dann das Gesundheitsministerium, so viel Sonnenexposition reicht aus, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und wenn man diese Richtlinien einhält im Experiment gegenüber einer Gruppe, die sich nicht in der Sonne exponiert und denen 500 Einheiten gibt, dann schlägt die 500-Einheiten-Gruppe immer die Richtliniengruppe.
Die 500 Einheiten sind ja nicht viel.
Und die 500 Einheiten ist nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das heißt, die Richtlinien sind noch ein kleiner als der Tropfen auf einen heißen Stein. Das heißt, die Menschen sind auch schon im Sommer unterversorgt. Und das zeigen auch die Werte. Eine natürliche Versorgung, aber da reden wir eh nochmal gesondert drüber. Was ist der natürliche Wert? Wäre 125 Nanomol pro Liter im Blut. Das wäre der Wert für 25 Hydroxyvitamin D. Ich nenne es einfacher, um Prohormon, Vitamin D Prohormon, weil eigentlich Vitamin D wird ja in der Haut entweder synthetisiert oder wir ernähren uns, ging es über die Nahrung. Und das wird dann beim Körper, das ist dann einfach nur Vitamin D oder Vitamin D3 oder Vitamin D2, je nachdem, was der Ursprung ist. Das wird dann im Körper umgewandelt in der Leber zu sogenannten Prohormon. Das ist dann 25-Hydroxyvitamin D, das ist auch das, was man im Blut misst. Und das wird dann in den Zielzellen nochmal umgewandelt. Dann ist 1,25-Hydroxy, also Dihydroxyvitamin D. Und dieses Hormon ist ein Genregulator. Es reguliert die Funktion unserer Gene. Und zwar im Immunsystem, aber auch im Gehirn. Ja? Und jetzt ist es so, wenn diese Regulation fehlt, weil wir nicht nur Vitamin D zuführen, zum Beispiel die schwangeren Frauen und stillende Frauen, dann haben auch die Babys einen Vitamin D-Mangel. Und dieser Vitamin D-Mangel sorgt zum Beispiel für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, schwer an RSV zu erkranken, eine Grippe zu bekommen, die schwer ist. Und der Verrückte ist, anstatt die Leute aufzuklären, nimm Vitamin D, laufen gerade bei Moderna Studien, die mRNA gegen RSV-Viren für Kinder und Schwangere zu testen.
Okay, also möchte man quasi diesen Mangel, statt ihn mit der Supplementierung des Naturstoffes Vitamin D zu lösen, eher mit einer eigenen Impfung, die man monetarisieren kann.
Mit der man Geld verdienen kann.
Das ist Transhumanismus in Reinform. Der Mensch hat sozusagen einen evolutionären Schritt gemacht. Wir brauchen kein Vitamin D mehr, aber wir brauchen die regelmäßige mRNA-Injektion gegen alle möglichen Erkrankungen, die wir nur haben, weil wir kein Vitamin D nehmen.
Aber das ist ja selbst bewirkt. Das ist ja nicht so, dass wir wirklich kein Vitamin D brauchen, sondern wir brauchen es eigentlich.
Nee, ich sage nicht, dass wir es nicht brauchen. Das, was suggeriert ist, wir brauchen kein Vitamin D. Das New England Journal of Medicine sagt zum Beispiel im 2022 in einem Decisive Verdict heißt der Artikel, also in einem entscheidenden Urteil über Vitamin D, in einem Schlusssatz, kein Mensch braucht Vitamin D, selbst wenn er einen Mangel hat. Ärzte sollen aufhören, Vitamin D zu messen. Ärzte sollen aufhören, empfehlen, dass Vitamin D nehmen. Und letztendlich ist der Vitamin D rausgeschmissenes Geld. Und das ist jetzt de facto übernommen worden in den Leitlinien für Ärzte 2024 in Deutschland.
Okay, das ist krass. Können Sie kurz die Gegenthese, wofür brauchen wir Vitamin D?
Für alles. Es gibt keine biologische Funktion in unserem Körper, die unabhängig von Vitamin D ist. Alles, was essentiell ist, durch das, was wir vorhin beschrieben haben, 19.500 Gene, das heißt, alles ist multifunktionell. Vitamin D wirkt nicht nur am Knochen, Vitamin D wirkt nicht nur im Gehirn, Vitamin D wirkt nicht nur bezüglich Immunsystem. Es wirkt überall. Und unser Immunsystem, wenn das nicht funktioniert, wirkt auch wieder auf alles. Wenn unser Immunsystem nicht funktioniert, es überreagiert, neigen wir zur Neuroinflammation. Die Neuroinflammation verursacht Alzheimer, die verursacht Depression, Anxiety-Probleme. Wir wachen morgens auf mit Angst, frei flottierender Angst. Warum? Möglicherweise nur, weil uns Vitamin D fehlt.
Also Anxiety, ja? Das, was ihr als Volkskrankheit irgendwie auch in Amerika jetzt bekannt, alle haben immer irgendwie Anxiety und Depressions.
Antidepressiva, die man gar nicht bräuchte, würde man sich einfach mit Naturstoffen versorgen, die uns fehlen. Wir haben 19.500 Jungbrunnengene. Die würden uns die ganze Angst nehmen. Aber sie brauchen natürlich, die arbeiten im Konzert. Die sind entwickelt worden in der Evolution schon sehr früh. Ich meine, der Wurm ist ja weit vor unserer Zeit. Das 500 Millionen vor uns gab es einen Wurm schon mit ganz diesen Genen. Und ein Beispiel Lithium. Dieser Wurm heißt Xenoraptitis elegans. Das ist ein wissenschaftlicher Name. Spielt das keine Rolle, nur für die es nachlesen wollen oder auf meiner Webseite nachschauen wollen. Xenoraptitis elegans, wenn ich dem Lithium gebe, nur ein bisschen, lebt er 30% länger.
Wow. Also ist das Jungbrunnen-Supplement?
Ja, aber man muss es andersrum sehen. Der Mangel an Lithium lässt ihn früher sterben.
Okay.
Ja, es ist der Mangel, der zum früheren Sterben führt. Es ist kein, es wäre natürlich, dass er Lithium hat.
Und kann man messen, wann das Maximum oder wann das
ja, Best? Ja, Dosis Wirkung gibt es dann. Und bei uns Menschen ist die effiziente Menge, die wir zuführen müssen, ungefähr 1 Milligramm.
Okay. Pro Tag.
Pro Tag. Auch jetzt, Interessant, aber die Supplementierung von diesem 1 Milligramm geht nur über Rezept, weil es ja als essentielles Mikronährstoff nicht anerkannt ist. Und da habe ich jetzt gerade zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Autismus, da wollte ich gerade drüber reden. Eine der Ursachen ist Aluminium. Ja, Aluminium, die Zunahme an Aluminium durch E-Nummernstoffe, ja, also es gibt über 10 E-Nummern, also Zusatzstoffe in Nahrung, vor allem bei Süßigkeiten, die Lacke, die man nimmt, die bunt machen lassen, ja, der Käse, der das nicht klebt, ne, da gibt es Aluminiumprodukte, die das Kleben verhindern. Und dann hat man jetzt festgestellt von der EU, weil die EU ist ja auch, die EU-Kommission ist ja auch die, die sagt, was ist essentiell, was ist nicht essentiell. Also die Entscheidung, ob Lithium essentiell ist, entscheidet letztendlich die EU-Kommission. Und die sagen zum Beispiel auch, dass Aluminium 10 Milligramm am Tag nicht toxisch ist. Das heißt, die Nahrungsmittelhersteller können überall Aluminium reinmachen, solange ein 70 Kilogramm schwerer Mensch nicht mehr wie 10 Milligramm pro Tag zuführt. Das heißt, in Nahrungsergänzungszusatzstoffen mit E-Nummern deklariert, darf ich 10 Milligramm Aluminium jeden Tag zuführen. Aber 1 Milligramm Lithium, was mein Leben verlängern würde, was mir meine Anxiety nimmt, das ist verboten.
Das ist absurd. Und da ist auch die große Frage, die ich habe, die noch sehr relevant ist, um sie hier nochmal zu stellen, ist, Sie haben sich ja auch, und ich finde, das hast du sehr, sehr gut erläutert, warum diese Skepsis gegenüber der pharmazeutischen Industrie besteht. Alleine wegen diesem Paradoxon, dass du eigentlich erwartest, dass dieses Unternehmen dafür da ist oder das Ziel hat, die Gesundheit zu verbessern.
Nee, das ist kein Paradox.
Beziehungsweise, aber worauf ich hinaus will, ist, sie erschaffen ein Problem, was sie dann lösen über einen Umweg, der ihnen Geld bringt und nicht mal der bessere Weg ist.
Nee, aber du kommst ja aus der Wirtschaft, ne?
Genau.
Und denn ihr Wirtschaftsmodell ist Medikamente verkaufen.
Genau.
Die würden den Teufel tun, uns anzuraten, einen Lebensstil zu führen, der ihnen den Markt zerstört.
Ja, wir wissen, dass das ist also klar.
Ja, für den normalen Menschen.
Sie verdienen kein Geld mit gesunden Menschen, sie verdienen kein Geld mit der gesunden Gesellschaft. Aber wenn wir uns dessen einfach mal im Klaren sind, was das bedeutet, dann ist es eine diabolische Branche. Ja? Die verdienen faktisch am meisten Kohle, wenn es der Gesellschaft beschissen geht.
Naja, gut, diabolisch würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich einen Schmerzkiller bekomme, wenn ich mir sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand fahre. Oder ich bin froh, wenn es ein Antibiotikum gibt, wenn ich eine schwere Infektion habe, die ich sonst nicht überleben würde. Ich habe gar kein Problem mit dieser Industrie.
Die Lösung ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn das Problem erzwungen wird.
Natürlich.
Über so einen Fall.
Das Problem ist natürlich, wenn die ihre Umsätze dann dadurch generieren, dass sie Einfluss nehmen auf die Leitlinien bei Ärzten.
Genau.
Wenn sie durch ihre Lobbyarbeit, der Cheflobbyist wäre dann Lauterbach, der dann dafür sorgt, dass es denen gut geht, dann eben 15 Millionen neue Impfdosen bestellt, das ist ja mRNA-Injektion, hat mit Impfen nichts zu tun. Wir wissen ja, dass es sogar die Immunantwort unterdrückt, damit möglichst viel Spike-Protein produziert wird. Das Spike-Protein geht aufs Gehirn. Zerstört übrigens dann den Hippocampus.
Das habe ich schon gehört.
Das ist die Hauptfunktion, das beschreibe ich im indoktrinierten Gehirn.
Das ist auch verrückt. Das ist ein Thema.
Ja, deswegen beschleunigt es auch den Alzheimer. Wir haben ja diese Studie aus Südkorea, aus der EU, die kam gerade vor kurzem raus. Da habe ich einen großen Artikel übrigens geschrieben, auch auf meiner Webseite. Einfach mal draufgehen, michaelneels.de und dann unter Info. Da gibt es einen Artikel, beschleunigter Alzheimer durch Spiken. Ja, also alle, die sich jetzt sozusagen glauben, immer noch sich das Zeug initiieren zu müssen, das ist der gnadenlose Beschleuniger von Alzheimer. Also ich kann nur sagen, lassen Sie das, die Finger davon.
Das ist wissenschaftlich bestätigt, ja, dass die Corona-Impfung den kognitiven Untergang beschleunigt.
Ja, absolut. Da gibt es unzählige Studien. Das wusste man schon 2002, 2003. Mit SARS-CoV-1 gab es schon Studien, die zeigen, dass es die Neuroinflammation aktiviert, das Spike-Protein.
Aber der Virus oder die Impfung?
Es ist eigentlich egal, erstmal, das Relevante ist das Spike-Protein. Das Spike-Protein wird vom Immunsystem erkannt als feindlich und das Immunsystem muss es noch nicht mal lernen. Ich habe diesen Preis bekommen für ein Schaltermolekül, übrigens auch ein Genregulator, wie ähnlich wie Vitamin D-Hormon, ein Genregulator, der reguliert, wie sozusagen in unserer Entstehung des Menschen, also in unserer Entstehung oder auch Entstehung von Mäusen und Ratten und Kühen, also von Säugetieren, wie eben das adaptive Immunsystem entsteht. Aber das adaptive Immunsystem brauchen wir gar nicht, um Spike zu erkennen. Coronaviren sind schon so lange sozusagen in der, ja, auf unserem Planeten, dass schon der gemeinsame Vorfahre in der Evolution von Maus und Mensch die schon gesehen hat. Und wir haben einen Rezeptor für dieses Spike-Protein, der ist so alt wie der gemeinsame Vorfahre, 100 Millionen Jahre. Das heißt, über 100 Millionen Jahre wissen wir schon, weiß unser Körper schon, wie Spike-Proteine aussehen. Und wenn sie die sehen, reagieren die mit einer Inflammation, mit einer Entzündung. Weil die wollen ja kämpfen gegen dieses Virus. Problem ist nur, man hat ja diese mRNA oder beziehungsweise das Virus SARS-CoV-2 als Biowaffe entwickelt. Hat dann eine Spaltstelle reingebaut, nennt man Furin-Spaltstelle, und die spaltet von dem Spike-Protein ein Stück ab. Und wenn man davon ausgeht, dass diese SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist, dann stellt sich ja die Frage, was feuert die Waffe ab? Die Waffe feuert ab die S1-Untereinheit, die sozusagen losgelöst wird, wenn diese Furin-Spaltstelle, also wenn Furin ist eine molekulare Schere. Erklär
das mal bitte mit einfacheren Worten.
Wir haben jetzt gleich mit einfachen Worten erklärt.
Wenn ja, also wir haben in unserem Körper Moleküle, die zum Beispiel, also Proteine, die sind Katalysatoren, und einer dieser Katalysatoren nennt man Furin. Furin ist eine molekulare Schere, und wenn die eine gewisse Sequenz von Proteinen, eine gewisse Molekülstruktur sieht, erkennt, schneidet die durch. Die ist sozusagen gezielt auf diese Stelle. Und diese Spaltstelle nennt man deswegen eine Furin-Spaltstelle. Und ein Think Tank der DARPA, also der Forschungsarm vom amerikanischen Verteidigungsministerium, hat 2018 vorgeschlagen, wie kann ich eine Biowaffe herstellen aus Coronaviren. Und da war der Vorschlag, bau eine Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein. Mhm. Diese Spaltstelle, die dann eingebaut worden ist in Wuhan.
Zur Verbreitung oder was macht die Spaltung?
Die Spaltung in dem Artikel selber bedeutet diese Spaltung, dass das Virus infektiöser wird.
Okay.
Was ich aber sofort gesehen habe, ist, aufgrund der Arbeiten von SARS-CoV-1, dass das die effizienteste Möglichkeit ist, das Spike-Protein ins Gehirn zu bringen. Weil diese Untereinheit nach der Abspaltung, die Kugel, die praktisch von dieser Waffe abgeschossen wird, geht nun ins Gehirn. Und im Gehirn sorgt sie dann für den Gehirnnebel, Brain Fog oder Long Covid.
Und also der Think Tank hat herausgefunden, Spike-Protein abschneiden bedeutet infektiöser, was nützlich für eine Biowaffe wäre, weil du dann mehr Leute anstecken kannst. Und sie haben dann oder du hast dann abgeleitet, aber Moment mal, das bedeutet auch zusätzlich, es geht direkt ins Gehirn und löst dann negative Konsequenzen im Gehirn aus.
Ja, und das wusste man eben seit 2005, 2006, dass das Spike-Protein eben diese Fähigkeit hat. Also diese Neuroinflammation auszulösen, die dann die kognitiven Fähigkeiten der Menschen reduziert. Und
also als man es so schnell ins Gehirn bekommt.
Die Frage war nur, kriege ich es ins Gehirn? Und das Verrückte ist ja, als der Nobelpreis dann vergeben worden ist 2023 für die Entdecker dieser Methode, absurd ohne Ende, dass die davon für diese Biowaffe noch einen Nobelpreis bekommen. Nee, die haben es ja für die mRNA bekommen, die man dann injiziert in Leuten.
Okay, unabhängig
nur,
von der...
Aber, wenn jetzt SARS-CoV-2 die Biowaffe ist und die Kugel, die es abgefeuert wird, ist von der Furin-Spaltstelle abgespaltene S1-Untereinheit vom Spike-Protein, die hat man, ohne sie zu verändern, genauso belassen in der mRNA.
Warum?
Das heißt, der eigentliche biowaffenfähige Teil wird den Leuten jetzt injiziert.
War die Impfung, der biowaffenfähige Teil ist die Impfung gewesen,
ja,
die sich jetzt reingehauen haben.
Natürlich. Die mRNA ist der Teil, der die SARS-CoV-2 zur Biowaffe macht.
Aber wie kann man das rechtfertigen? Wie kann man das wissenschaftlich rechtfertigen? Ach so, weil theoretisch wissenschaftlich infektiös durch die Schere bedeutet es, dass sich der positive Teil, der gegen den Virus kämpfen soll, sich auch schneller verbreitet?
Ja, dass das Immunsystem sozusagen dagegen aktiv werden kann, effizienter. Das Problem ist nur, man hat es mit einer mRNA gemacht, anstatt einfach nur Protein zu injizieren, hätte man ja auch machen können. Nee, man hat eine mRNA genommen. Die mRNA wurde modifiziert, damit sie langlebig ist. Dass sie Monate im Körper sozusagen erhalten bleibt, was absolut irrsinnig ist, weil eine Impfung geht ja so. Also wenn unser Immunsystem etwas erkennt, was fremd ist, macht es Antikörper dagegen und hat gelernt. Es lernt sehr, sehr schnell. Eine Infektion, ein paar Tage und ich habe es gelernt. Wieso brauche ich eine mRNA, die monatelang in meinem Körper ist?
Was ist die Erklärung, die wissenschaftliche?
Gibt keine, außer man liest mein Buch, das indoktrinierte Gehirn, und versucht zu verstehen, warum das gemacht wurde. Das Problem ist allerdings, die mRNA wurde, um sie zu stabilisieren, wurden Bausteine, die normalerweise nicht im Körper vorkommen oder ganz wenige, wurden alle ausgetauscht. Also unsere DNA besteht aus 4 Buchstaben, A, T, C, G nennt man die. Und das T heißt in der mRNA ist das T ausgetauscht gegen ein Uracil, ist dann ein U statt ein T. Spielt jetzt keine Rolle, ist Detail. Aber dieses U kann man modifizieren chemisch, sodass der Abbau der mRNA nicht mehr stattfinden kann. Die mRNA wird dadurch stabilisiert.
Das heißt, sie gemacht?
Die haben da ein Pseudouridin hat man eingebaut. Was man aber wusste ist, wenn man ein Pseudouridin einbaut, verhindert man eine Immunisierung.
Aha.
Das heißt, aber man kriegt maximale Spike-Protein-Produktion. Das heißt, die mRNA ist optimiert, ist nicht optimiert für Impfung, die ist optimiert für Spike-Produktion. Das heißt, die Frage ist, warum?
Und das ist so wissenschaftlich einwandfrei bestätigt?
Ja, absolut, das ist alles peer-reviewed publiziert.
Ist auch jetzt mal unten verlinkt, weil das müssen wir verlinken, sonst landen wir hier sonst wo.
Und bitte dran denken, es ist alles durch Fledermäuse auf einen Tiermarkt in Wuhan übertragen worden. Ne? Das ist die eigentliche Story.
Also für mich, das, was ich jetzt eigentlich hier ansprechen wollte, und wir haben ja, also das ist jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon öffentlich, wir haben eine Folge über Wikipedia gemacht, in der wir unseren Unmut darüber geäußert haben und einmal faktisch von Anfang bis Ende gezeigt haben, wie anhand unseres Artikels bewusst geframed und negativ dargestellt wurde, mit unwahren Behauptungen.
Ja gut, aber das ist schon eine Auszeichnung heute, oder?
Das stimmt eigentlich, ne? Im positiven Sinne. Bei Ihnen war da ein Satz, der mich persönlich sehr gestört hat, den ich gerne einmal vorlesen würde, und zwar: Der deutsche Biochemiker Christian Haas kritisierte Nehls Äußerung zur Alzheimer-Erkrankung für die Alzheimer-Gesellschaft München 2015 als irreführend und schädlich für die Betroffenen. Das Verhalten und präventive Maßnahmen übten zwar einen Einfluss auf den Krankheitsbeginn und Verlauf aus, grundsätzlich verhindern ließe sich die Krankheit dadurch aber nicht. Alzheimer alleine durch richtigen Lebensstil zu verhindern, Zitat, sei ein zu schöner Wunschtraum, Zitat, und werde den, Zitat, 1,2 Millionen Betroffenen in Deutschland nicht gerecht. Derartige Behauptungen eigneten sich, Zitat, gut für pseudowissenschaftliche Abhandlungen, die aber bei genauerem Hinschauen nur der Eitelkeit des Autors dienen. Und als ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir einfach nur, also willst du ihm jetzt vorwerfen, dass es funktioniert, aber nicht so gut funktioniert? Und was hast du, also hier Christian Haas, was hast du bewirkt, dass den Menschen hilft in Sachen Alzheimer und Eitelkeit wofür? Du verkaufst ja keine Alzheimer-Wundermittel, sondern du sagst, bewegt euch und es ist gut für euch.
Ja klar, ich meine, ich muss nicht mal ein Buch verkaufen. Im Prinzip ist es ja sogar wichtiger, dass wir hier drüber reden, weil die Leute dann verstehen, was es geht, und fast alle Informationen sind auch auf meiner Webseite zu finden.
Ich finde es schon gut.
Du vertreibst auch kein Lithium, ne? Also
ich vertreibe gar nichts.
Warum vertreibst du das eigentlich nicht selber?
Genau. Warum keine
Sachen? Naja, bei Lithium hat es einen ganz besonderen Grund, aber es zieht sich durch alle meine Sachen durch. Ich habe ja auch, mache sehr viel, so mal aktiv, habe ich vor 2015, 2016 das Buch die Alkoholrevolution geschrieben. Und ich weiß von einem Produzenten, der erste, der es in Deutschland gab, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der erste Produzent von Algenöl in Deutschland hat zu dem Zeitpunkt, wo er mich mal getroffen hat auf einem Alzheimer-Vortrag, hat zu mir gesagt, Herr Nehls, Sie haben gerade einen Alzheimer-Vortrag gehalten und da sagen Sie ja, dass Omega-3 so wichtig ist fürs Gehirn, also die Menge an Omega-3, die wir im Blut haben, also in unserem Blutkörperchen haben, korreliert direkt mit dem Volumen des Hippocampus, 1:1.
Ach, wirklich?
Ja, natürlich.
Also nicht nur Lithium, sondern Omega-3 ist.
So wie wir alle Gene brauchen, brauchen wir auch alle Mikronährstoffe. Es darf also alles, was essentiell ist, nichts darf fehlen. Durch die Multitasking unserer Gene, Genprodukte, gibt es auch ein Multitasking auch von Lithium. Lithium interagiert mit 6, 7, 8 verschiedenen Proteinen in unserem Körper und diese wiederum mit Hunderten von anderen. Das heißt, es ist alles grob vernetzt. Wir sind ein Wunderwerk der Evolution. Ja?
Absolut.
Und das Gleiche ist eben auch bei Omega-3. Dann sagt er, ja, er wird mir da Omega-3, hat er, ob ich da Werbung dafür machen könnte mit ihm zusammen. Sage ich, ja, Moment, mich interessiert Fischöl nicht. Ich sage, ich habe hochgerechnet, vielleicht muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, der Omega-3-Index, das ist das, was man misst, die prozentuale Anteil von Omega-3 gegenüber allen anderen Fettsäuren in unseren Membranen unserer Zellen. Man nimmt stellvertretend rote Blutkörperchen, weil man kann man einfach einzapfen, ne? Mal kurz den Finger pieksen, habe ich rote Blutkörperchen, kann ich messen, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind in der Membran gegenüber anderen Fettsäuren. Unter 2% Omega-3, rede ich jetzt hier von aquatischen Omega-3-Fettsäuren, also die man im Fisch findet, nicht im Leinöl, man könnte es nicht umwandeln, das ist auch so ein Lug und Trug sozusagen in der Welt. Man könnte ja einfach Leinöl essen, das Problem sei gelöst, steht dick Omega-3, dicke Werbung, dann nehme ich mein Omega-3 was Leinöl. Veganer haben den geringsten Index übrigens. Weil
von Omega-3.
Omega-3. Die haben,
weil sie eben keinen Fisch konsumieren.
Weil sie keinen Fisch essen, haben den geringsten. Und die Umwandlung von Leinöl Omega-3 funktioniert nicht. Und also nicht gut. So gut, dass es das den Index erhöht. Im Gegenteil, wir haben dann in Summe sogar weniger als die Durchschnittsbevölkerung, die auch zu wenig hat. Und unter 2% Index ist mit dem Leben nicht vereinbar. 11% ist ideal. Das ist das, was die Plazenta versucht, dem Kind zu geben, für die Hirnentwicklung des Embryos und des Fötus. Das heißt, für die Hirnentwicklung brauchen wir 11% und im Prinzip lebenslang, weil der Hippocampus lebt ja, regeneriert sich ja lebenslang und produziert neue Hirnzellen. Und dafür ist es Baustoff. Unsere Nervenzellen verbinden sich über Synapsen. Das ist ein kleiner Spalt dazwischen, aber die kommunizieren über die Synapsen. Die Synapsen bestehen praktisch nur aus Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind zu 50% Omega-3. Mhm. Das heißt, wenn ich kein Omega-3 habe, können sich keine Synapsen bilden, mein Hippocampus schrumpft.
Für dein Gehirn. Also das heißt, wenn wir mal nach Japan blicken, wie ist da der Lithiumgehalt? Gibt es dazu Studien?
Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Omega-3, um das abzuschließen. Das 11% ist ideal, 2% mit dem Leben nicht vereinbar. Wo steht der Deutsche? Bei 4,5.
Und in Japan isst man mehr Fisch?
Grundsätzlich? Isst man mehr Fisch, ist man höher. Deswegen gab es so, hatten Okinawa, ist ja eine Insel, isst man viel Fisch. Die haben keinen Alzheimer. Und natürlich über den Fisch kriegen die auch ihr Lithium, weil die Lithiumkonzentration im Meer ist 100-mal höher als im Süßwasser.
Darauf wollte ich nämlich hinaus.
Aber um es von 4,5% auf das Ideal von 11% zu kommen, kann man ja ganz einfach hochrechnen. Wie viel brauche ich dafür? Ungefähr 2 Gramm pro Tag. 2 Gramm mal 8 Milliarden Menschen pro Tag kann ich ausrechnen, wie viel Omega-3. Wo kommt das Omega-3 her? Wenn ich den ganzen Fisch unseres Planeten in Fischölkapseln pressen würde, würde der Omega-3-Index gerade mal von 4,5 im Schnitt auf 5,5, maximal 6% gehen. Das heißt, ich erreiche die 11% mit Fisch nicht mehr. Hm. Im Gegenteil, der Fisch wird immer weniger, Verseuchung der Meere, Überfischung, das heißt, der Fischgehalt geht runter, gleichzeitig steigt die Weltpopulation. Das heißt, die Diskrepanz wird immer größer. Das heißt, in der Welt geht der Omega-3-Index immer weiter runter. Ich habe mal hochgerechnet, 2050 nähern wir uns der 2%, wo die mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Und die einzige Lösung ist, das zu machen, was der Fisch auch macht, aus der Nahrungskette. Die Nahrungskette, der Fisch ist nämlich auch nicht fähig, Omega-3 herzustellen.
Okay.
Genauso wenig wie wir. Er kriegt es aus der Nahrungskette. Der große Fisch vom kleinen Fisch, der kleine Fisch vom Krill. Und der Krill frisst Algen. Und da kommt Omega-3 her.
Das ist die Algenölrevolution.
Genau, und diese Algen kann ich in jedem Kanister ziehen, am besten noch in der Wüste, wo viel Sonne ist. Ja, kann ich die in großen Containern im sauberen Wasser, also auch keine Angst vor kontaminiertem Meerwasser, kann ich die einfach reinschmeißen, Sonnenlicht dazu. Und die produzieren in Containern, die ähnlich sind wie Bierfässer. Ja, und deswegen sage ich hier immer, solange das Bier nicht ausgeht, sollte uns eigentlich auch das Omega-3 nicht ausgehen.
Moment, also mit den Algen produziert man dann was genau?
Omega-3-Fettsäuren. Genau die, die der Fisch eigentlich und fressen würde.
Trinken.
Aber wir können ja den Fisch, ja genau, mache ich jeden Tag.
Aber selber produziert auch?
Nee, wie gesagt, das ist der Punkt. Wenn ich jetzt der Welt erkläre, wie wichtig Omega-3 ist und vor allem Algenöl ist, dann leidet meine Glaubwürdigkeit, wenn ich jetzt am Algenöl Geld verdienen würde.
Das stimmt. Leider. Aber also ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, wenn man einen guten Service der Welt leistet und das nachweislich wissenschaftlich positiv ist und man sich das dadurch dann monetarisiert, dann sollte man gerade dafür Geld verdienen.
Also beim Lithium ist es zum Beispiel so, als ich bei Tucker Carlson war und den Menschen erklärt habe, dass Lithium essentiell ist und dass es den Hirnnebel wegbläst, dass wir morgens wieder aufstehen ohne Ängste und so weiter. Am nächsten Tag, hat er mir erzählt, war in ganz USA kein Lithium mehr zu haben. Die Läden waren leer gekauft. In Deutschland hat mich vor 2 Monaten der größte Produzent von Lithium-Orotat, das ist die Form, die ich empfehle, der größte Produzent in Europa von Lithium-Orotat hat mir gesagt, irgendwas ist passiert. Meine Jahresproduktion lag bei 50 bis 60 Kilo pro Jahr. Das war der Bedarf in Europa.
Wie teuer
in
ist
Europa.
Ein Kilo Lithium?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also Lithium-Orotat habe ich vor kurzem gekauft, 100 Gramm für 80 Euro.
Okay, also nicht teuer.
Allerdings habe ich dann festgestellt, dass es gestreckte Ware ist.
Mm.
Ja? Das ist übrigens ein K-Wert, wenn man sagt, kauft, wo ihr wollt. Es kann gestreckte Ware dabei sein. Ja. Gerade wenn Mangel ist.
Und ich habe gestreckte Ware ist nirgendwo gerne.
Und mein heute ist jetzt nicht, wo wir es ausstrahlen, aber ich habe heute tatsächlich ein Video noch gemacht, selber eins, 10 Minuten. Wo ich vor diesen Strecken warne, des Lithiums, im sozusagen Schwarzmarkt, weil das ist ja eigentlich verboten. Lithium ist ja eigentlich verboten, kriegt man nur über Rezept, aber es gibt natürlich trotzdem Produzenten und man kann es bestellen. Im Internet kann man kaufen. Aber das ist halt nicht kontrollierte Ware. Im Gegensatz zu der Apothekenware, die man nennt es GMP-Ware, liefern muss, das heißt Good Manufacturing Practice, die zertifizierte Ware, die eben hohe Qualität hat.
Und Außer das Supplement-Unternehmen liefert einen unabhängigen Nachweis, dass das...
Das muss es dann eben tun, genau. Und dann muss man auch dann auch glauben. Aber das ist okay, ja. Ich sage nicht, dass dieser Markt schlecht ist, weil die Apotheken kommen gar nicht hinterher. Also wir haben wirklich ein Dilemma. Das Problem ist nur, dieser Produzent hat mich angerufen, hat gesagt, er hat es rausgefunden, warum die Jahresproduktion von 50 Kilo auf Tonnenniveau jetzt ist. Die haben echt Probleme im Liefern, weil wir nicht mehr kiloweise das Zeug produzieren, sondern tonnenweise. Mhm. Also ich habe eine gewisse Marktmacht entfalten. Ich könnte da Klotze Geld verdienen. Das Problem ist nur, das habe ich auch auf dem IC-Forum, auf Einladung des Schweizer Außenministers, stand ich auf der Bühne und habe eine Antwort auf die Frage liefern müssen. In 15 Minuten war eine Keynote auf dem IC-Forum, das ist International Corporation Forum, ähnlich bisschen bis World Economy Forum. Okay. Ähnlich auch von der Struktur her und von den Global Development Goals. All das wurde da sozusagen weiter propagiert in der Schweiz. Und da bin ich eben eingeladen worden, die Keynote zu halten auf diesem Forum vor 1500 Repräsentanten von NGOs und Governments von über 100 Nationen waren da. Und dann habe ich die Frage beantworten sollen, was braucht das Gehirn, um Frieden denken zu können? Was ich ihnen erklärt habe, ist, wir brauchen Vitamin D, aber sicherlich kein Spiken. Ja? Was wir auch brauchen, ist Lithium. Und habe erklärt, warum wir Lithium brauchen. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, jetzt male ich mir hier so eine Zielscheibe auf die Brust, weil Lithium natürlich alles verändern wird. Inflammation, die Silent Inflammation, die Neuroinflammation, die Silent Inflammation im Körper ist die Hauptursache praktisch aller Zivilisationskrankheiten.
Also okay, Herr Dr. Nils, wir müssen Sie beschützen, Sie dürfen nicht in die Zielscheibe geraten. Und wenn Sie sagen oder wenn du sagst, du kannst das nicht machen, weil du kannst es nicht vereinbaren, was...
Das Problem ist nicht, es hat nichts mit Ethik zu tun. Meine Frau hält mich für einen Idiot, dass ich es nicht mache.
Ja. Genau, also was ist gesagt, der Grund? Was ist der finale
Hauptgrund,
Grund,
warum ist der,
Sie nicht selber...
Als ich da eben auf der Bühne stand, habe ich gesagt, es ist mein Hauptprojekt fürs nächste Jahr, der Welt zu beweisen, dass Lithium essentiell ist. Deswegen auch mein Buch, das Lithium-Komplott, diesen Komplott aufzulösen, gegen Lithium. Also der Irrsinn, dass wir Aluminium 10 Milligramm am Tag schlucken dürfen, als Nahrungsergänzung in Zusatzstoffen, aber bei einem Mikro Lithium muss ich mir ein Arztrezept holen, absoluter Irrsinn. Und da will ich drüber aufklären. Das Problem ist nur, meine Aufklärungsarbeit würde massiv behindert werden, wenn Leute sagen, ja, das macht er ja nur, weil er Geld verdient.
Absolut. Aber was, wenn ich plötzlich sage, ich mache ein Supplement, was Lithium enthält und ich lasse das unabhängig wissenschaftlich prüfen und dann sage ich, Herr Dr. Nils, danke für die Infos zu dem Thema und
den wissenschaftlichen
Arbeiten. Ich schenke Ihnen Prozente von dem Unternehmen, dann haben Sie ja nichts, dann war das ja nicht Ihr Unternehmen, sondern ich habe es Ihnen geschenkt.
Dann würde ich mich wahrscheinlich drüber freuen, ja. Aber es kann nicht Teil meiner Strategie momentan
sein. Genau, das kann ich auch nachvollziehen.
Weil das kann nicht Teil meiner Strategie sein, wenn natürlich irgendjemand kommt und sagt, Herr Nils, ich finde es toll, was Sie machen, Sie kriegen einen kleinen Bonus von mir. Freue ich mich natürlich, logisch. Kein Mensch schlägt...
Also Anteile, kein Geld, das meine ich dann.
Ja, Anteile, klar, natürlich. Nee, aber der Punkt ist der, den ich machen will, ist, die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit ist momentan relevanter für mich.
Das können Sie am besten machen, indem Sie wirklich auch wissenschaftlich bleiben und diese Arbeiten schreiben, die Sie schon machen. Und ich glaube, das machen Sie sehr, sehr gut. Und deswegen schätze ich das auch so sehr und Ihren Lebenslauf so sehr. Und deswegen freuen wir uns, dass wir Sie als Gast hier auch haben. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Aber eventuell doch auch der wichtigste, muss man ganz klar so sagen. Um jetzt den Bogen vielleicht zum Ende zu spannen, lassen Sie uns am besten mal so kurz und knackig wie möglich sagen, wie kann man Alzheimer, aber eben den kognitiven Rückgang stoppen? Wie kann man reversen? Was kann jeder sich mitnehmen aus dieser Folge?
Kurz und knackig für die Leute, die es einfach haben.
Du kannst es ausführlich sagen, ich sage es danach kurz und knackig zusammengefasst.
Okay, ich meine, man muss einfach realisieren, dass der Mensch regenerationsfähig ist. Egal, wie wir unser Leben bisher gelebt haben, wir sind absolut regenerationsfähig. Unser Körper besteht praktisch aus, wie ich schon erwähnt hatte, aus 19.500 Jungbrunnengenen, die alle zusammenwirken. Aber die sind evolviert in ihrer Zusammenarbeit in einem Lebensstil, der eben Jahrhunderttausende vorgeherrscht hat. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt zurück müssen in die Steinzeit, um diesen Lebensstil zu führen. Wir müssen nur wissen, auf welche Komponenten kommt es an. Und diese Komponenten habe ich beschrieben in meiner Methusalem-Formel, die ist Teil von meinem Buch, die Methusalem-Strategie. Da ist eine Formel. Und diese Formel, da steckt im Prinzip drin, wir brauchen einen Lebenssinn, ja, wir brauchen Schlaf, hast du ja selbst schon erwähnt, wir brauchen gesunde Ernährung, es gibt keinen Mikronährstoff, der essentiell ist, auf den wir verzichten können. Und selbst wenn sie noch nicht als essentiell anerkannt sind, sind sie möglicherweise trotzdem wichtig, viele sekundäre Pflanzenstoffe, das heißt viel Naturprodukte essen.
Vor allem, weil dann auch keine Zusatzstoffe drin
ja,
sind. Also absolut. Unverarbeitete Lebensmittel. Meine Frage hierbei ist auch Zuckerzusatzstoffe. Man hat ja in vielen Supplements, wenn ich beispielsweise einen stressigen Tag hatte und ich krieg's nicht hin, Eier zu essen oder so, dann ziehe ich mir einen Proteinshake. Das heißt, Proteinpulver, bei dem auch wahrscheinlich ein Zuckerzusatzstoff drin ist, enthält dieser dann auch Aluminium zwangsläufig oder muss das nicht sein und ich sollte das Fall für Fall?
Zwangsläufig enthält nichts Aluminium. Das ist ja alles, wird ja aktiv beigegeben und das hat ja, das ist eine Entscheidung vielleicht, weil man sagt, ich will es haltbarer machen oder ich will dem Ganzen eine Farbe geben. Das sind ja auch Farbstoffe, die dann aluminiumhaltig sein können.
Auch Geschmack für Zucker?
Ich glaube, Geschmack hat Aluminium. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Produkte gibt, die aluminiumhaltig sind und als Geschmacksstoffe dienen. Ich glaube, es geht eher ums Visuelle.
Okay.
Aber ich schlag mich tot, wenn es nicht anders wäre. Also ich weiß es nicht, ja. Mhm. Aber ich glaube, es geht mehr um Trennmittel. Und das ist häufiger, ist aluminiumhaltig und natürlich dann Farben. Farben
sind okay, dann bleiben wir bei den Basics. Also erstmal Regeneration, dafür ist ja Schlaf der wichtigste Punkt. Mit sich, also würden Sie das so bestätigen, dass man...
Ja, Schlaf ist wichtig, aber es ist nicht nur Schlaf.
Man muss
in meiner Formel anfangen. In meiner Formel gibt es sozusagen Fremdzeit und Eigenzeit. Fremdzeit heißt Sozialwesen, soziale Aktivität. Wir sind soziale Menschen, wir lernen. Wenn wir uns treffen, wenn wir uns gegenseitig in die Augen schauen und uns wohlfühlen dabei, dann wird da auch zum Beispiel Oxytocin freigesetzt. Oxytocin ist das Powerhormon für den Hippocampus. Mhm. Das ist das potenteste Wachstumsfaktor, also soziale Aktivität. Das ist die Fremdzeit. Aber wir können natürlich nicht nur Fremdzeit machen, auch nicht nur sozialen Medien, was dann Pseudo-Fremdzeit ist, und da unseren Tag verbringen. Nein, wir brauchen auch Eigenzeit. Eigenzeit ist für manche nur Schlaf, aber ich finde auch meditativ durch den Wald gehen, spazieren gehen, reflektieren, das ist Eigenzeit. Und da, wo man eigentlich Weisheit gewinnt, wenn man reflektiert, ist auch Eigenzeit. Genau. Und ich glaube, diese Eigenzeit, die muss man haben. Deswegen Fremdzeit, Eigenzeit, Bewegung, Ernährung. Und dazwischen ist sozusagen dann der Lebenssinn, dem ja all diese Mechanismen eigentlich dienen, weil der Lebenssinn, evolutionär betrachtet, besteht eben darin, seid fruchtbar und mehret euch. Da stimmen die Bibel und die Evolutionstheorie überein. Das war wahrscheinlich einer der wenigen Punkte, aber da stimmen die tatsächlich überein. Seid fruchtbar und mehret euch. Denn letztendlich, wenn unsere Großeltern und Urgroßeltern und so weiter zurück nicht diesen Spruch beherzigt hätten, würden wir heute nicht da sitzen.
Mhm. Okay, und wie kam der Name zustande mit dieser Strategie?
Die Methusalem-Strategie, weil Methusalem ist in der Bibel der älteste Mensch gewesen, 996, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber der war der älteste Mensch. Natürlich wurde er nicht tatsächlich so alt, aber damals hat man tatsächlich noch die Seniorität der Menschen geehrt und ihnen deswegen ein biblisches Alter zugesprochen. Also wenn jemand 80 wurde, war er eigentlich schon 200 Jahre alt oder 300, man hat ja kein Geburtsregister gehabt, aber Menschen, die eben weise waren, mussten auch de facto sehr alt sein. Und er war einer der weisesten Menschen in der Bibel und deswegen hat er das höchste Alter gehabt. Und Weisheit zu erlangen, das heißt den Hippocampus lebenslang wachsen zu lassen und zu reflektieren, das ist die Strategie.
Okay, dann fasse ich zusammen. Für den Körper und den Geist ist wichtig, erstens die richtigen Nahrungsmittel zu nehmen, das heißt so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Möglichst Vitamin D supplementieren, wenn möglich, so weit wie es geht über die Haut. Darüber hinaus, wenn das in Teilen nicht geht, wenn man irgendwo wohnt, wo das eben nicht so verfügbar ist, einfach durch die Sonne oder man ist berufstechnisch da eingeschränkt, dann gegebenenfalls supplementieren. Wahrscheinlich Fall. Mit einem liposomalen Vitamin D, was besser zugänglich ist.
Muss oder? Nicht sein, muss, egal wie man es zuführt, muss immer mit der Nahrung essen. Insofern spielt es gar keine Rolle. Ach so. Wahrscheinlich.
Okay.
Weil wir brauchen die Magendehnung.
Okay.
Das heißt, die normale Nahrungsquelle von Vitamin D wäre ja der Fisch. Und den Fisch zu essen, ohne dass der Magen sich dehnt, ist unmöglich. Aber wenn der Magen sich dehnt, werden Hormone freigesetzt wieder. Cholecystokinin, das sorgt dafür, dass die Gallenblase kontrahiert. Gallensäuren werden ausgeschüttet und die helfen eben dann bei der Aufnahme der fettlöslichen Vitamine.
Dazu denken gut, wird eben auch dann Vitamin hat man D. beim Fisch theoretisch auch das Omega-3 mit dabei, aber es kann ja sein, dass die Fische den zu einem zu geringen Gehalt haben. Das heißt, da wäre dann Algenöl noch interessant, wenn man das...
Auf jeden Fall, bei Fisch geht es heute nicht mehr, kann man auch nicht mehr empfehlen. Da ist zu viel...
Aber würden da Omega-3-Supplements helfen?
Die das ja, wie gesagt, das Algenöl.
Okay. Und dann der nächste Punkt wäre eben Bewegung. Ganz, ganz wichtig für die kognitive Leistungsfähigkeit, sich zu bewegen, weil da eben gewisse Prozesse freigesetzt werden, die auch erst erlauben, dass beispielsweise Durchblutung der des Gehirns und
hormonelle,
so weiter.
Und die vielen Hormone, die freigesetzt werden.
Die vielen Hormone. So, dann haben wir einmal Ernährung, Bewegung. Im Schlaf, also für mich, da kommen wir gleich zur Eigen- und zur Fremdzeit, für mich Schlaf, das habe ich mal in einem Interview von einem der Fitness-Tracker-Entwickler gehört, ob das stimmt oder nicht. Der hat gesagt, im Leichtschlaf erholt sich der Körper fast gar nicht im Vergleich zum Tief- und REM-Schlaf. Mhm. Und deswegen ist die Effizienz des Schlafs so wichtig und nicht einfach nur im Bett liegen, vorher was gegessen, noch Koffein getrunken und dann hat man zwar die Augen zugemacht für 6 Stunden, aber das ist kein effektiver Schlaf.
Nee,
ist das so relevant tatsächlich auch?
Tiefschlaf ist wichtig, ja.
Okay, Tiefschlaf ist wichtig, also schlaft, priorisiert euren Schlaf. Und abschließend, nehmt euch Zeit für euch selbst, reflektiert, lauft durch den Wald, macht euch Gedanken um eure Entscheidungsfindung und wie ihr zu welcher Entscheidung gekommen seid. Und wenn ihr euch selber dabei ertappt, dass ihr Aufmerksamkeitsschwierigkeiten habt, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr am Tisch sitzt und ihr könnt nicht eine Stunde oder 10 Minuten oder nur 5 Minuten sitzen, ohne auf euer Handy zu schauen oder TikTok zu swipen oder irgendwie die ganze Zeit euch selber zu stimulieren, dann solltet ihr das als Warnsignal nehmen, euren Hippocampus wieder in die richtige und euer Gehirn wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Und das macht ihr am besten, indem ihr eigentlich wahrscheinlich diesen Zugang erstmal komplett weglässt und versucht, das wertzuschätzen und wieder Dopamin von dem zu bekommen, was so in der Natur und in unserem Leben da ist. Und ich glaube, wenn ihr das macht und wenn ihr diese ganzen Punkte kombiniert, dann werdet ihr ein sehr glückliches und erfolgreiches Leben hoffentlich leben.
Die Chancen steigen, auf jeden Fall.
Ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Michael. Ganz toll, dass du zu uns gekommen bist, dein Wissen mit uns geteilt hast. Das bedeutet uns wirklich viel. Das ist super auch, dass wir dich den Leuten präsentieren können. Das ist eine unglaubliche Wissensfülle. Danke für die ganzen Bücher, die du mitgebracht hast. Und aber auch danke sehr für dein, was du heute gemacht hast, dass du ganz viele Fragen für uns beantwortet hast.
Ja, also der Dank ist meinerseits. Also ganz absolut. Ehrlich, weil... wie gesagt, ich kann nicht erwarten, dass alle Leute meine Bücher lesen, schon ein wenig der Aufnahme, Zeitspanne und die Zeit, die man auch hat. Aber wenn wir jetzt hier wichtige Sachen angesprochen haben, dann ist es ja schon, haben wir viel erreicht, hoffentlich.
Genau, und wenn ihr Interesse habt, schaut euch, wie gesagt, in der Videobeschreibung den Kanal von Dr. Michael Nils an oder auch seine Bücher oder auch die ganzen Quellen, seinen Blog, seinen Newsletter. Und wenn ihr Interesse habt, dass wir nochmal irgendwann in der Zukunft zu anderen Themen einen Podcast zusammen machen, dann lasst es uns auch gerne mit Fragen in den Kommentaren wissen. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.